Glück auf! Willkommen in der Graukaue, dies ist der Kurvenschubser-Podcast. Moin André.
Moin Micha.
Gut, jetzt will das Intro nicht raus. Ja, doch, jetzt. Ich hatte in unserer letzten Episode ja angekündigt, dass ich heute eine Ankündigung hätte. Das bezieht sich auf eine Episode, die ich mittlerweile veröffentlicht habe. Und zwar ist das Episode GK15. Das ist die allererste Graukauen-Episode überhaupt, die nicht zu unserem Kurvenschubser-Podcast gehört, sondern zu einem neuen Podcast, den ich Ausnahmezustand genannt habe. Es gibt jetzt also unter dem Dach der Graukaue einmal Kurvenschubser und einmal Ausnahmezustand. Und dazu gibt's unterschiedliche Feeds, die abonniert werden können, also ein Kurvenschubser-Feed, ein Ausnahmezustands-Feed und eben den Sammelfeed, der alle Episoden beinhaltet. Das heißt, diejenigen, die nur den Kurvenschubser-Feed abonniert haben, die werden jetzt eventuell festgestellt haben, dass auf Episode 14 Episode 16 folgt. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Episoden der Graukaue fortlaufend durchnummeriert werden und Episode 15 ist eben die erste Episode zum Ausnahmezustand. Ich will hier gar nicht allzu viel dazu sagen. Alle Informationen findet ihr natürlich auf graukaue.eu. Und ja, vielleicht eine Kleinigkeit zu dem Podcast als solches und zu der Idee dahinter. Ich habe den in der Podcast-Beschreibung als Minderheiten-Podcast bezeichnet. Einfach deshalb, weil die Idee dahinter die ist, dass ich mich mit Leuten unterhalte über Themen, über die ansonsten wenig gesprochen wird, einfach weil es Nischenthemen sind und nicht so wirklich das Interesse der breiten Öffentlichkeit finden. Ich persönlich finde aber so Nischenthemen üblicherweise ganz interessant und deswegen wollte ich diesen Podcast machen. Und außerdem finde ich auch, sich mit Leuten zu unterhalten, die nicht einfach so normallos sind, was jetzt gar nicht mal despektierlich gemeint ist, aber sich mit Leuten zu unterhalten, die irgendwie einer Minderheit angehören, vielleicht einfach nur, weil sie ein ungewöhnliches Hobby haben oder einen seltenen politischen Standpunkt oder eine Behinderung oder eine seltene Begabung oder was auch immer. Ich finde, mit diesen Leuten kann man sich immer recht gut unterhalten und weil ich habe das in der Einleitung zu der Episode, habe ich glaube ich gesagt, dass die Angehörigen von Minderheiten sich am ehesten darüber im Klaren sind, dass ihre eigenen Sichtweisen stark subjektiv geprägt sind, zumindest in gewisser Hinsicht. Möglicherweise hat es damit zu tun, wie dem auch sei, das ist so die vage Grundidee des Ganzen. Und in der ersten Episode bin ich nach Hamburg gefahren und habe mich mit Regina Hillmann unterhalten. Regina Hillmann ist zum einen Buchautorin und zum anderen Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Und sie ist Vorsitzende des Fanclubs Seehunde e.V. Das See in Seehunde schreibt sich dabei allerdings nicht mit Doppel-E, sondern mit E-H. Und dieser Fanclub, beziehungsweise Frau Hillmann und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben dafür gesorgt, dass es mittlerweile in vielen deutschen Fußballstadien Plätze für Blinde und Sehbehinderte gibt. Das sind dann so 5 bis 30 Plätze plus dann nochmal so viele Begleiterplätze, wo die entsprechende technische Infrastruktur bereitgestellt wird, um eine Audiodeskription anzubieten. Es gibt also 1, 2 Freiwillige, also normal sehende Freiwillige, die da sitzen und das Geschehen auf dem Rasen beschreiben und es den Blinden und Sehbehinderten Stadionbesuchern somit erlauben, dem Spielgeschehen zu folgen, ohne dass sie jetzt das Spiel als solches mit eigenen Augen sehen könnten. Die Episode ist, glaube ich, knapp 2 Stunden lang, weil mehr Zeit hatten wir nicht. Ich hätte noch über viele weitere Aspekte mit ihr sprechen können. Ich fand es äußerst interessant. Aber gut, 2 Stunden müsste auch erstmal reichen. Gut, also wie gesagt, das Ganze heißt Ausnahmezustand, findet ihr auf graukaue.eu. Oder ihr habt den Sammelfeed ohnehin schon abonniert, dann ist die Episode Nummer 15 da ohnehin drin aufgetaucht. Also, eine zweite Sache habe ich noch, bevor wir tatsächlich anfangen. Das geht aber ganz schnell. Und zwar möchte ich mich beim Kreativquartier fürs Leopold in Herwes-Dorsten bedanken. Ich war nämlich vor 1-2 Wochen da. Ich glaube, da hatte ich dir noch gar nicht von erzählt. Ich war vor 1-2 Wochen da auf dem ehemaligen oder auf dem Gelände der ehemaligen Zeche fürs Leopold und wurde dort in die Kaue gelassen, um ein paar Fotos zu machen. Einfach um ja Material zu haben, um diesen Podcast zu bebildern. Also ich habe da jetzt Covers und so rausgebastelt. Und
da ja, kommt man sonst so nicht rein.
Da kommt ja, an sich nicht. Es gibt also dieses Kreativquartier, das ist im Grunde genommen, dahinter steckt eine Immobiliengesellschaft, wenn ich das richtig sehe. Und Kreativquartier bezeichnet letztendlich den Unternehmensteil oder die Kampagne, wenn man es so nennen möchte, die sich darum kümmert, dass das ehemalige Bergwerksgelände jetzt auch nach der Kohleförderung noch genutzt und betrieben wird. Mhm. Also da ist einiges geschehen. Da wurde die Straßen, da wurden erneuert oder komplett neue Straßen gebaut. Und auf dem Gelände gibt's jetzt, da gibt's ein Aldi, da gibt's ein Edeka, da gibt's ein gastronomisches Angebot, also eine Sportsbar und Restaurants und eine Cocktailbar und verschiedene Dinge. Und außerdem, und dann gibt's noch ein paar Künstler und andere Unternehmen, die auf dem Gelände mittlerweile ansässig sind. Und außerdem gibt es regelmäßige beziehungsweise unregelmäßige Veranstaltungen, die in den verschiedenen Gebäuden stattfinden. Also die Kaue ist das eine, dann gibt's noch die Galerie der Traumfänger, nennt sich das, glaube ich. Die Lohnhalle gibt's noch. Dann gibt's eine Maschinenhalle, die gehört aber, glaube ich, nicht zum Kreativquartier, da ist irgendwas anderes drin. Ja, aber die Räumlichkeiten, die haben, die werden für verschiedene Veranstaltungen genutzt. Die Woche, bevor ich da drin war, war die Kaue voll mit Hüpfburgen. Da gibt's wohl irgendwie so einen Veranstalter, der durchs Land reist und an allen möglichen Orten diverse Hüpfburgen aufpustet. Und dann kommen die Kinder der Stadt. Kinder,
oder?
Ja, ja, genau. Ja. Also ich habe es auch selber nicht gesehen, weil ich bin einfach nicht Zielgruppe. Ich würde da negativ auffallen, wenn ich da als Kinderloser auf der Hüpfburg rumtoure. Ja. Aber ich finde die Idee ganz nett und da sind, ich glaube, dann findet demnächst da so ein Flohmarkt statt. Ich weiß nicht mehr genau, was da die Besonderheit war. Und was gibt's noch?
Das heißt, das Ziel ist so ein bisschen, das brachliegende Gelände in die Gesellschaft zu integrieren.
Genau. Ja, es ist auch nicht außerhalb der Stadt, es ist recht stadtnah oder mitten in diesem Stadtteil in Herwest. Und das wird eigentlich ganz gut genutzt mittlerweile.
Wie sehen da jetzt die Eigentumsverhältnisse aus? Ist das nach wie vor Unternehmensgelände oder ist das öffentlich?
Das ist, es ist alles frei zugänglich mittlerweile. Vielleicht mit Ausnahme von einzelnen Betrieben. Wenn ich das richtig sehe, ich würde mich gerne mal mit einem von denen etwas länger unterhalten darüber, wie das alles gelaufen ist. Mhm. Weil ich mich noch nicht wirklich damit auskenne. Ich weiß, dass das Bergwerk, das hieß dann hinten raus Bergwerk Lippe, hatte ich ja mal erklärt bei unserer Bergbautrilogie.
Ja.
Mit der Förderung haben sie 2001 aufgehört und dann 2008 wurde das dann komplett dicht gemacht und das lag meines Wissens nicht allzu lange brach. Da ist, glaube ich, ständig irgendwas passiert, aber da musste ja erstmal geguckt werden, ob der Boden irgendwie kontaminiert ist. Und da war die RAG bestimmt noch zuständig. Aber ich glaube, es war recht früh klar, dass das Gelände dann an diese Immobiliengesellschaft übergeht und Die verwalten jetzt meines Wissens das komplette Gelände. Mhm. Also komplettes Gelände stimmt auch nicht ganz. Es gab früher auch einen Zechenhafen am Kanal. Der wurde schon komplett zurückgebaut, wird aber nicht anderweitig genutzt. Ist auch etwas ungünstig gelegen, weil es genau zwischen Lippe und Kanal liegt und ist mit, das ist eigentlich nur zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar. Also so richtig erreichbar. Ja, also ich müsste mich dann noch genauer informieren über die Details. Aber meines Wissens ist die RAG Aktiengesellschaft da mittlerweile komplett raus. Ich wüsste auch nicht, dass auf dem Gelände noch irgendwie Grundwasser gepumpt wird. Das würde ja bedeuten, dass die RAG Stiftung da noch irgendwie mit zu tun hat, weil die ist ja für die Ewigkeitsaufgaben zuständig, hatten wir auch besprochen. Also meines Wissens ist das jetzt einfach nur ein Gelände, auf dem noch die alten Gebäude der Zeche stehen. Also der Förderturm von Schacht 2 zum Beispiel, der steht noch und die Maschinenhalle. Und wie ich eben schon mal sagte, die Lohnhalle, die Kaue, die Werkstatt steht noch und noch so ein paar angrenzende Gebäude. Naja, auf jeden Fall, die mussten mich da ja nicht reinlassen. Ich habe denen angeboten, eine Episode aufzunehmen, auch weil mich das interessieren würde. Da sind sie jetzt noch nicht drauf eingestiegen, aber vielleicht wird das ja noch mal was. Also Stand jetzt ist, dass sie mir einfach Zutritt gewährt haben für 20 Minuten. Dann konnte ich ein paar Bilder machen und das war's. Genau.
Ja, gut, wenn sie jetzt die Folge hören, dann sind sie vielleicht auch noch mal aufgeschlossener.
Ja, schön wär's. Ja, schauen wir mal. Ja. Vielleicht findet sich ja bei denen einer, der mir da ein bisschen Auskunft erteilen möchte. Also, für alle diejenigen, die im Ruhrgebiet oder im Münsterland zu Hause sind oder da mal irgendwie Zeit verbringen, kommt mal nach Dorsten und schaut beim Kreativquartier vorbei. Eine Autowaschstraße gibt's da, glaube ich. Wie gesagt, ein gastronomisches Angebot. Nee, nicht glaube ich, da gibt's eine Autowaschstraße. Restaurants etc. Also da wird einem nicht langweilig und außerdem ist die Kulisse einfach sehr schön. Das sind so alte Backsteingebäude und das wurde ganz nett, ja, ganz nett hergerichtet. Man muss natürlich so ein bisschen ein Faible haben für diese Industriekultur, aber gut, die meisten Leute zumindest hier aus der Region haben das wahrscheinlich.
Gut. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile ganze Kunstsparten, die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Auch gerade unter Fotografen.
Ja, es gab mal. Ja, nee, das müsste ich jetzt erst nachschauen. Ich hatte mal irgendwo was von einem Projekt gehört, wo Leute alte Fördergerüste, waren es glaube ich, nur beleuchtet haben. Und dann haben sie in der Abenddämmerung oder bei Nacht da Fotos von gemacht und das so festgehalten. Ja, da gibt's viel. Also wie gesagt, auf dem zum Kreativquartier gehören eben auch ein paar Künstler, die jetzt auf dem Gelände tätig sind. Gut. Das war's aber eigentlich von meiner Seite. Wir könnten, wenn du möchtest, anfangen.
Ja.
Mit dem Thema, das du mitgebracht hast.
Genau. Und zwar geht es da um die Auswirkungen des demografischen Wandels. Jetzt erstmal eher allgemein betrachtet für entwickelte Volkswirtschaften. Hintergrund ist eine aktuelle Studie, die wir am Institut für das Schweizer Wirtschaftsministerium bearbeiten, wo es genau um dieses Thema geht im Hinblick auf die Schweiz. Also was sind die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Volkswirtschaft in der Schweiz? Für die Schweiz existieren mittlerweile amtliche Bevölkerungsprognosen, die bis zum Jahr 2065 reichen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Gesamtbevölkerungsgröße, sondern natürlich auch im Hinblick auf die Altersaufschlüsselung, also auch wie sich die Alterspyramide, die Altersstruktur bis dahin entwickelt und natürlich auch damit zusammenhängende Größen wie die Geburtenraten, die Sterberaten und auch die Nettomigration. Gibt es verschiedene Szenarien, ein Referenzszenario, ein etwas optimistischeres und ein etwas pessimistischeres Szenario, auch noch weitere Sonderszenarien, die wir uns vielleicht auch noch im Laufe des Projekts anschauen werden. Und Aufgabe im Grunde ist es dann, die Konsequenzen, die sich aus diesen einzelnen Szenarien für die Volkswirtschaft der Schweiz ergeben, zu simulieren. Und zwar zunächst mal auf makroökonomischer Ebene, das heißt, was sind die Auswirkungen auf zentrale Kerngrößen wie das Bruttoinlandsprodukt, die Investitionen, die gesamtwirtschaftliche Sparquote, der Konsum, Exporte, aber auch Staatsausgaben, Staatseinnahmen.
Habt ihr diese Prognose mal verglichen mit ähnlichen Prognosen für andere Länder? Gibt es sowas? Ist da irgendwas bei der Schweiz besonders auffällig?
So direkt nicht. Also was schon klar ist, dass auch die Schweiz stark vom demografischen Wandel betroffen sein wird. Ein Faktor, der ein bisschen vielleicht die Sache in der Schweiz abmildern könnte, ist nach wie vor die positive Nettoimmigration.
Ja.
Das heißt, also die Schweiz erhält eigentlich aktuell noch und wahrscheinlich auch in der Zukunft einen Nettozufluss an Arbeitskräften, die zumindest eben die altersbedingte Erwerbskräfteknappheit etwas abmildern können. Aber die Immigration allein kann das Problem auch nicht beseitigen. Insofern ist es auch schon so, dass die Schweiz ähnlich wie andere Volkswirtschaften wie Deutschland auch vom demografischen Wandel betroffen sein wird.
Okay, also eben betroffen
vom in welchem Ausmaß?
Ich glaube, also betroffen vom demografischen Wandel sind ja meines Wissens viele westliche Länder und auch Japan vielleicht vor allem.
Ja, Japan sehr stark, bedingt durch die sehr niedrigen Geburtenraten im globalen Vergleich.
Gut, aber in Europa, also Deutschland und Österreich sind wahrscheinlich ähnlich betroffen wie die Schweiz und Frankreich, nehme ich mal an, auch.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt allein auf die Fertilität schauen, ist Deutschland zusammen mit Italien, glaube ich, fast Schlusslicht in Europa, also zumindest am unteren Rand angesiedelt. Zugleich ist es natürlich auch so, dass infolge des technologischen Fortschritts im Gesundheitssektor und auch dem stärker bewussteren Leben der Leute, die Lebenserwartung gestiegen ist. Und beides zusammen führt letztendlich ja dazu, dass sich die Alterspyramide verändert. Dass es eben keine Pyramide mehr im Hinblick auf die Struktur ist, sondern eigentlich eine stark nach rechts verschobene Struktur. Die Alten werden auch prozentual gesehen immer mehr in der Gesellschaft. Und das ist eben der Haupteffekt, den wir jetzt im Grunde im Rahmen dieses Projekts untersuchen. Was für Einflusskanäle hat diese Strukturverschiebung zunächst mal in erster Linie auf die Schweizer Volkswirtschaft?
Das ist ja nur mal zur Begriffsklärung. Demografie bezieht sich ja an sich erstmal nicht nur auf Alter, wenn ich das richtig sehe. Aber wenn du jetzt von demografischem Wandel sprichst, dann meinst du die Änderung der Altersstruktur und nicht noch irgendwelche anderen Aspekte, oder?
Ja, zumindest das, was wir jetzt explizit auf Basis der Bevölkerungsprognose untersuchen können. Klar, in der Demografie stecken auch noch andere Größen, auch wie sich innerhalb der Generation auch das Leben verändert, die Verhaltensweisen und auch Struktur, was jetzt zum Beispiel die Nationalitäten anbelangt in der Gesellschaft. Das sind Faktoren, die können wir jetzt nicht explizit untersuchen auf Basis der Daten, der Prognosedaten, die uns zur Verfügung stehen. Und bei uns ist es in der Tat der Altersstruktureffekt, der zunächst mal im Vordergrund steht.
Ja. Die Pyramide, die du eben angesprochen hattest, ist vielleicht nicht allen Begriff. Alterspyramide heißt das deswegen, weil wenn man die Verteilung auf die verschiedenen Altersgruppen grafisch darstellt, dann ergibt sich so ein Bild, was so ähnlich aussieht wie eine Pyramide. Oder vielleicht jetzt nicht mehr, aber in der Vergangenheit war es so. Dann hattest du wahrscheinlich bei den jüngsten Generationen recht viele Leute.
Jüngsten sozusagen unten in der Pyramide und nach oben betrachtet nimmt das Alter zu. Und im Idealfall war es dann in der Tat so, dass dann sozusagen die Dichte der Verteilung mit wachsendem Alter abgenommen hat. Also sprich, die älteren Generationen waren zahlenmäßig weniger stark vertreten. Dadurch gab es dann in der grafischen Darstellung diese Pyramidenform.
Ja. Und mittlerweile ist es dann eher umgekehrt, ne? Also mehr wie so ein...
Mittlerweile ist es eine stark bauchige Form, kann man sagen, wenn wir jetzt im selben Bild bleiben. Verbunden mit einer zunehmenden Verschiebung hin zu den älteren Bevölkerungsgruppen.
Also fast wie so ein Dönerspieß eigentlich, ne? Also unten relativ dünn.
Und auch ein Dönerspieß, der sich natürlich auch insgesamt verlängert, insofern, als dass die Lebenserwartung steigt. Ja. Also ist insofern ist ja auch nicht nur ein reiner Struktureffekt, also eine reine relative Verschiebung zwischen Altersgruppen, sondern ja eben zugleich auch ein Anstieg im Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung.
Ja, das ist, ich bin immer total baff, wenn ich sehe, wie die Altersstruktur in anderen Regionen der Welt aussieht. Ne, weil es gibt ja Länder in Nordafrika oder ich weiß nicht, ob es in Südamerika auch so ist, vielleicht nicht so stark ausgeprägt, aber zumindest in Nordafrika und auch Subsahara-Afrika gibt es viele Länder, wo vielleicht die Hälfte der Bevölkerung unter 30 ist oder noch mehr. Da sind wir ja weit von entfernt. Also bei uns sind ja mittlerweile, wie ist das, die Hälfte der Bevölkerung ist mittlerweile über 60, kann das sein? Die andere Hälfte unter 60 so ungefähr.
Ja, kann hinkommen, ja. Ja, interessant ist da ja auch zu sehen, die Korrespondenz zur wirtschaftlichen Entwicklung. Also gibt es ja auch verschiedene Phasen der Demografie, wie sie in der Entwicklungsökonomie diskutiert werden. Und eine interessante Phase, gerade für wachsende Schwellenländer, ist die Phase der sogenannten demografischen Dividende. Und die tritt vor allem dann ein, wenn das Land eine Entwicklungsstufe erreicht hat, in der die Sterberaten abnehmen, auch die Kindermortalität oder Säuglingsmortalität infolge von besserer medizinischer Versorgung, aber zugleich die Lebensgewohnheiten sich noch nicht in der Art angepasst haben, dass die Geburtenrate sinken würde. Ich meine, grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, in gering entwickelten Volkswirtschaften ist aus individueller Perspektive eine große Anzahl an Kindern ja auch eine Art von Versicherung. Man weiß sozusagen, dass ein gewisser Anteil an Kindern es nicht schaffen wird, um es mal ganz, ganz platt auszudrücken, oder zumindest, wenn sie überleben, keine großen Chancen haben wird, sich selbstständig zu ernähren. Also ist dann sozusagen eine optimale Strategie, die Anzahl an Kindern möglichst hoch zu wählen oder sogar zu maximieren.
Aber ein junger Mensch, ein junger Erwachsener, der davon ausgeht, dass seine eigene Lebenserwartung höher ist, als die seiner Eltern war, der oder die hätte doch eigentlich einen Anreiz, dann noch mehr Kinder zu bekommen. Ne? Also je nachdem, was die Umstände sind, aber wenn es...
Du meinst im Hinblick auf die eigene Altersabsicherung.
Ja, genau. Wenn du einfach älter wirst, brauchst du mehr Altersabsicherung, also mehr Kinder.
Ne? Ja, grundsätzlich schon. Aber wenn das Ganze natürlich mit wirtschaftlichen Aufstieg verbunden ist, des Landes als Ganzes, sinkt ja zumindest mittelfristig dann ja auch der Bedarf, sich über die Kinder abzusichern. Ja. Ich meine, je mehr Erwerbseinkommen ich selber in meinem Leben erwarten kann, umso stärker kann ich mich auch durch eigene individuelle Kapitalbildung absichern. Sei es jetzt über ein Rentensystem, staatliches oder private Ersparnis, also eigene Anlage am Kapitalmarkt. Ja. Umso eher sinkt dann ja auch die Notwendigkeit, sich sozusagen auf das laufende Erwerbseinkommen meiner dann erwachsenen Kinder zu verlassen, wenn ich selber aufgehört habe zu arbeiten.
Und ich glaube, dieser negative Zusammenhang zwischen dem Wohlstand einer Person und der Anzahl der Kinder, die diese Person hat, ist ziemlich stark und ich glaube empirisch auch mittlerweile gut nachgewiesen. Ja. Ne? Ich meine, ich hätte da mal einen TED-Talk zugesehen, wo ein, wenn ich mich nicht vertue, deutscher Forscher das ganz schön dargestellt hat. Ist schon ein bisschen her, ich suche das nochmal raus, vielleicht finde ich den nochmal.
Da muss ich ja allein nun mal die Geburtenraten in den europäischen Ländern im 19. Jahrhundert anschauen. Also was für ein fundamentaler Wandel da eingesetzt hat. Zunächst mal mit der Industrialisierung, aber dann vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dem massiven Wohlstandszuwächsen, die Nachkriegszeit mit sich gebracht hat. Ja. Da gibt es offensichtlich eine starke Korrespondenz, die aber eben nicht unmittelbar eintritt. Also Lebensgewohnheiten ändern sich nicht so schnell wie die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und das ist dann eben die Situation, die man als demografische Dividende betrachtet, in Ländern, die jetzt in den letzten Jahren relativ stark gewachsen sind, aber grundsätzlich eher aus ärmeren Verhältnissen kommen. Die profitieren zunächst mal von einer sinkenden Sterberate, ohne dass sich an den Geburtenraten unmittelbar drastisch etwas ändern würde. Und das hat dann im Grunde das Ergebnis, dass der Anteil der jungen Bevölkerung oder sagen wir mal erstmal die Menge an jungen Erwerbstätigen in diesen Ländern stark ansteigt was dann natürlich auch wiederum ja das Erwerbspotenzial, das Einkommenspotenzial, damit die Dividende für diese Länder als Ganzes deutlich steigert.
Weißt du, ob wir hier in Europa schon mal vor dem Babyboom Geburtenraten hatten, die ähnlich niedrig waren wie jetzt, oder waren die davor immer deutlich höher? Also ich hab jetzt nur Anekdoten, ja. Aber zum Beispiel meine Oma väterlicherseits, die hatte, glaube ich, 11 Geschwister. Ich glaube, sie war eine von 12. Ja. Und wenn ich mich nicht vertue, ein Kind ist als Säugling gestorben, eines als Jugendliche, dann eine als ja so im mittleren Alter. Mhm. Ich glaube, 2 oder 3 Brüder sind im Krieg gefallen, wie das dann halt so ist. Ne? Und ich habe dann, ich glaube, 2 ihrer Schwestern habe ich noch mal kennengelernt, als ich klein war. Aber das war damals gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Da hatten wir irgendwann mal bei uns am Institut, ich weiß nicht, ob du da noch da warst, ich glaube nicht, da hatten wir irgendwann mal bei einer Weihnachtsfeier drüber gesprochen. Und jeder hatte in seiner Familie Beispiele für sowas, wo Leute 10, 11, 12 Geschwister hatten. Also ist auch hier in Europa noch nicht so lange her, dass wir ganz andere Geburtenraten hatten, wollte ich damit sagen.
Ja, ja, eben, das darf man nicht vergessen. Auch bei uns ist es im Grunde in langer Perspektive betrachtet eigentlich noch eine recht kurzfristige Entwicklung. Und die Entwicklungen können aber natürlich auch bald Länder einschlagen, die deutlich zurzeit noch auf einem niedrigen Entwicklungsstand angesiedelt sind. Also man denkt an Länder wie Vietnam mit seinen hohen Wachstumsraten, vielleicht auch Brasilien, die südamerikanischen Länder. Na gut, China ist natürlich ein Sonderfall durch die Ein-Kind-Politik. Ja. Die haben ja staatlicherseits schon sehr frühzeitig gegengesteuert. Aber es ist schon zu erwarten, dass es da auch zu einer Angleichung kommen wird.
Ja. Wie bitte? Wurde die Ein-Kind-Politik in China nicht gelockert?
Mittlerweile, ja.
Ja, ne? Aber sie wurde nicht komplett aufgehoben.
Da gab es ja sozusagen schon, bevor der wirtschaftliche Aufschwung eingesetzt hat, durch staatliche Regulierung eine eindeutige Trendwende.
Ja.
Und das scheint denen ja auch nicht geschadet zu haben, wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut. Wobei man auch da sagen muss, dass auch China, sagen viele, mittelfristig vor demografischen Problemen stehen wird, infolge der geringen Anzahl an Kindern.
Ja, aber ich hatte damals
aktuell, durch die schiere Masse, glaube ich, ist das noch nicht das große Problem.
Ich hatte damals in Jönköping eine Veranstaltung besucht, da ging es, glaube ich, ausschließlich um die chinesische Wirtschaft. Das war so sehr, wie soll ich sagen, qualitativ und deskriptiv. Also da war nicht viel Handfestes dabei, wie bei ein paar von den Veranstaltungen in Jönköping. Aber trotzdem war es ganz interessant. Und ich glaube, viele erklären sich die immer noch geringen Löhne in den chinesischen Großstädten damit, dass China eben ein riesiges Hinterland hat mit 10 Millionen Arbeitskräften, die auch bereit wären, in die Städte zu ziehen, wenn denn die Löhne ein bisschen höher wären. Und würden die dann kommen, würden die Löhne wieder gedrückt werden. Und deswegen können auch in den Metropolregionen noch recht geringe Löhne verlangt werden, obwohl die Lebenshaltungskosten da vielleicht gar nicht mal so gering sind. Und da, also der Umstand, dass du so viele Leute noch im Hinterland hast, ist ja nun mal zurückzuführen auf dementsprechend hohe Geburtenraten, sonst wären die Leute ja eben nicht da.
Und man fragt sich natürlich, wie würde die Situation aussehen, wenn es die Ein-Kind-Politik nicht gegeben hätte, ne?
Ja.
Das wäre dann ja noch deutlich extremer.
Ja, stimmt.
Könnte man sich vorstellen. Und ob China dann wirklich diesen massiven Aufschwung hätte hinlegen können, den sie in den letzten 2, 3 Jahrzehnten hingelegt haben.
Ja.
Kann man nicht beantworten, die Frage, aber finde ich auch ein interessantes Gedankenspiel, welche Rolle da vielleicht eben auch der staatliche Eingriff an der Stelle hatte.
Ja, ganz bestimmt.
Naja, aber davon unabhängig, denke ich, wird man auch mittelfristig in solchen Ländern eine Angleichung sehen. Aber aktuell besteht eben noch eine gewisse Diskrepanz. Das ist eben durchaus auch im Hinblick auf die Auswirkungen des demografischen Wandels in entwickelten Volkswirtschaften interessant. Insofern, da komme ich gleich zu dem ersten Einflusskanal, ein wesentlicher Aspekt, der im Rahmen dieser Literatur zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des demografischen Wandels diskutiert wird, sind die Auswirkungen auf die Ersparnisbildung innerhalb der Volkswirtschaften. Da gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die man in dem Zusammenhang erwähnen kann. Zunächst mal kann man natürlich grundsätzlich sagen, dass die Aussicht auf eine höhere Lebenserwartung die individuellen Anreize zur Ersparnisbildung verstärken sollte, da die Leute ja erwarten können, dass sie älter werden und damit auch naja, schon dafür Sorge tragen müssen, dass sie eventuell für eine etwas längere Phase der Nichterwerbstätigkeit am Ende ihrer Lebensspanne auch versorgt sind.
Es könnte sich aber auch einfach ein bisschen nach hinten verschieben, ne? Wenn du davon, wenn die Lebenserwartung steigt, geht das ja vielleicht damit einher, dass Leute oder dass die Erwartungen an die eigene Gesundheit über das Leben sich auch verbessern und dann fängst du als 20-Jähriger vielleicht nicht sofort an, schon an die Altersvorsorge zu denken, sondern arbeitest erstmal 10 Jahre und fängst dann erst mit 30 an, wobei Leute vorher vielleicht schon früher angefangen hätten, ne? Also nicht, dass das den anderen Effekt irgendwie ausgleichen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das auch noch beobachtet.
Ja, ich meine, die Frage ist ja, ab wann kannst du dann wirklich anfangen mit der Ersparnisbildung? Ne? Ich meine, als 20-Jähriger hast du ja in der Regel nicht die Möglichkeiten, viel von deinem Monatslohn zurückzulegen. Also wenn du studierst, sowieso nicht, das ist klar. Ja. Aber auch wenn du jetzt gerade wieder eine Ausbildung abgeschlossen hast oder noch Lehrling bist, ist es ja so schon schwierig, über die Runden zu kommen.
Ja.
Das heißt, letztendlich ist es ja natürlich so, dass man erst ab einem gewissen Alter wirklich an die Vorsorge für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit denken kann. Und klar, das Ganze hängt natürlich auch mit Erwartungen über die Entwicklung des Renteneintrittsalters zusammen. Das ist natürlich ein Effekt, der das Ganze so ein bisschen auch wieder abmildert. Mhm. Aber ich denke mal jetzt vor dem Hintergrund des Vorsichtsgedankens macht es ja schon Sinn, zumindest auch die Möglichkeit im Hinterkopf zu behalten, dass man 90 oder 95 Jahre alt wird. Und ich meine, in bestimmten Berufen ist dann nun mal mit 65 definitiv Schluss, also in Handwerksberufen, in vielen auf jeden Fall, aber vielleicht auch in anderen Berufen, die mit einem gewissen Stress verbunden sind und auch mit einer gewissen Abnutzung der Kräfte im Altersverlauf. Das heißt, ich denke, im Schnitt sollte ja die Phase der Nichterwerbstätigkeit am Ende des Lebens zunehmen. Und eventuell auch dann die individuellen Behandlungskosten, was die Gesundheitsversorgung anbelangt. Also alles das, was jetzt nicht unmittelbar durch die Versicherung abgedeckt ist oder auch die Pflege. Insofern macht aus meiner Sicht das Argument schon Sinn zu sagen, dass das jetzt erstmal individuell betrachtet durchaus ein Faktor ist, der die Ersparnisbildung verstärken kann.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung steigt, hätte das unmittelbar auch eher einen bremsenden Effekt, weil im Alter tendenziell wieder entspart wird. Ja, das zeigen auch die Daten, das zeigt auch letztendlich die ökonomische Logik.
Ja.
Klar gibt es immer auch ein Vererbungsmotiv. Man möchte jetzt auch nicht mit einem Vermögen von null sein Leben beenden, sondern auch was für die Nachkommen übrig lassen.
Hm.
Aber in der Tendenz sollte ja der Anreiz zur weiteren Ersparnisbildung im Alter abnehmen und wenn man dann kein Erwerbseinkommen mehr erzielt, oft ja auch dann die Möglichkeiten noch Ersparnis zu bilden.
Mhm.
Das heißt, insofern gesamtwirtschaftlich wäre das jetzt ein Effekt, der eher für einen Rückgang der Sparquote sprechen würde.
Ja. Also wenn du einen Teil deines Vermögens vererbst, ich überlege gerade, ob Erben das dann üblicherweise ausgeben, würde ich also
ja,
wenn du im
meine,
Alter von...
Das vererben wir ja unmittelbar einen Transfer sozusagen. Also Kapital würde
genau.
Übertragen.
Nee, ich meine aber ob ja das von den Erben dann als Ersparnis also ob die das weiterhin als Ersparnis behalten oder ob sie es vielleicht investieren
so,
oder vielleicht das...
Konsumieren.
Genau, oder einen Kredit abbezahlen auf das eigene Haus oder so. Ja,
klar, das, also. Das kann natürlich auch, klar, das wird in vielen Fällen auch so sein. Sacherbe ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, also wenn Unternehmen vererbt werden, da sollte man davon ausgehen, dass tendenziell das Produktivkapital erhalten bleibt,
ja.
Die Erben jetzt nicht planen, das Unternehmen komplett auszuplündern. Aber das ist, denke ich, kein Faktor, der jetzt im Schnitt sozusagen die Ersparnisbildung im Alter hochhalten kann. Weil irgendwo dann ja doch auch die Optimierung im individuellen Lebensverlauf eine gewisse Rolle spielen soll. Man möchte sich ja auch im Alter ein bisschen was gönnen,
ja.
Möchte ja auch ein bisschen den Lohn einfahren. für die Entbehrungen des Erwerbslebens. Und wenn man sich jetzt allein mal den Boom der Kreuzfahrtbranchen anschaut,
wie viele Rentner gerade genau das Gleiche mittlerweile sagen.
Unterwegs sind und ihren Lebensabend wohlverdient genießen, ja. Spricht das ja durchaus für diese These, dass dann vielleicht doch nochmal ein bisschen der Konsum auch am Ende des Lebens hochgefahren wird.
Einmal Azoren und zurück. Ja, genau.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, wenn das so ist, wenn die gesamtwirtschaftliche Sparquote sinkt, was bedeutet das Ganze dann für die Produktivität, für die Volkswirtschaft als Ganzes? Dann könnte man erstmal argumentieren, okay, Ersparnis sinkt, das Kapitalangebot auf den Märkten geht zurück. Zurückgehendes Angebot hätte isoliert erstmal einen preissteigernden Effekt. Das heißt, eigentlich müssten ja die Renditen auf dem Kapitalmarkt tendenziell steigen.
Ja.
Könnte man jetzt argumentieren. Und zwar in der Hinsicht, dass zum Beispiel bei festverzinslichen Papieren die Kurse sinken und entsprechend dann die Effektivverzinsung steigt, wie man es eben ganz klassisch in der Makro lernt. Das wäre ein Beispiel für einen solchen Effekt. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch bedenken, dass zugleich im Zuge der Alterung das Erwerbspersonenpotenzial abnehmen könnte. Und sofern keine massiven Veränderungen im Renteneintrittsalter und in der Erwerbstätigkeit älterer Beschäftigter einsetzen, wäre das auch rein statistisch der Fall. Das wiederum könnte die Produktivität des Faktors Kapital, also der Maschinen, Gebäude und alles, was eben in der Produktion an Sachmitteln eingesetzt wird, ja auch durchaus senken, im Hinblick auf die Komplementarität zwischen Arbeit und Kapital gedacht. Also nach dem Motto, es gibt weniger Erwerbstätige, die Maschinen bedienen können. Also kann mit der einzelnen Maschine auch weniger angefangen werden, ihre Rentabilität sinkt. Und das wiederum hätte dann eher den umgekehrten Effekt auf die Kapitalrenditen an den Finanzmärkten, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die jetzt nicht völlig losgelöst sind von der effektiven Rentabilität in der Realwirtschaft. Mhm. Genau, und das wäre dann natürlich ein Effekt, der jetzt insgesamt, auch gesamtwirtschaftlich, die Produktivität senken könnte. Also sozusagen hätte dann einen Rückgang im Faktor Arbeit. Zugleich würden durch die sinkenden Renditen ja auch noch zusätzlich die Anreize für die Ersparnisbildung sinken. Das heißt, der Nettoeffekt auf das Bruttoinlandsprodukt wäre damit in der Tendenz eindeutig negativ.
Ja.
Genau, das wäre zunächst mal jetzt die ganz grobe makroökonomische Einschätzung. Aber da kommen natürlich noch viele andere Faktoren hinzu, die in dieser groben Rechnung nicht mitbedacht sind. Ein Faktor wäre zum Beispiel die Berücksichtigung altersspezifischer Produktivität auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ein sehr kontroverses Thema, ist auch in der Literatur sehr kontrovers und mit unterschiedlichen Resultaten diskutiert wird. Da ist eben die Frage, wenn sich jetzt auch das mittlere Alter der Erwerbsbevölkerung erhöhen sollte, was hat das für Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität? Jetzt mal ganz losgelöst von einer möglichen Verknappung des Faktors Arbeit. Wie würde sozusagen die Tatsache, dass das Durchschnittsalter des einzelnen Erwerbstätigen steigt, sich auf die individuelle Produktivität am Arbeitsplatz auswirken? Und was man generell zu dieser Literatur sagen kann, dass die Ergebnisse stark branchenspezifisch sind, was irgendwie auch intuitiv Sinn macht. In Branchen, in denen ja manuelle Arbeit einen großen Raum einnimmt, also körperliche Arbeit vor allem, körperliche Anstrengung, da sieht man in empirischen Studien doch einen signifikanten Rückgang der Produktivität mit wachsendem Alter.
Ja.
Ja, wie gesagt, relativ intuitiv ist, die körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ja doch irgendwann ab, gerade in Handwerksberufen. Auf der anderen Seite, was man allerdings auch sieht, ist, dass die Tendenz, dass große Fehler auftreten, also dass irgendeine Maschine falsch bedient wird und dadurch ein großer Schaden entsteht, im Zusammenhang mit älteren Arbeitnehmern eher seltener auftritt.
Das heißt, mehr Routine Worten, und mehr Erfahrung.
Sind vielleicht einerseits körperlich nicht mehr so produktiv, aber aufgrund ihrer Erfahrung und vielleicht auch ihrer Verlässlichkeit und ihrer Umsicht, die damit zusammenhängt, neigen sie offenbar seltener dazu, katastrophale Fehler zu begehen.
Ja. Wie das heißt, die alten Fußballer, die nicht mehr so viel laufen, aber einfach Fehler vermeiden da ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Spielübersicht mitbringen.
Genau, ja, genau. Also, und ein Faktor, den man jetzt schwerlich direkt messen kann, den man ja auch berücksichtigen sollte, ist, dass das Wissen, das die älteren Arbeitnehmer an die Jüngeren weitergeben. Also zu sagen, das, was jetzt nicht unmittelbar vielleicht Ausbildungsinhalt ist, aber die Erfahrung, das implizite Wissen, wie man mit bestimmten Vorgängen umzugehen hat, was man bei dieser oder jener Maschine beachten muss oder bei diesem oder jenem Produktionsvorgang, das ist ja auch ein wertvolles Asset, was von den Älteren an die Jüngeren weitergegeben wird.
Ja.
Das heißt, auch hier gibt es noch einige weitere indirekte Effekte, die zu beachten sind. Und was man eben in Branchen, in denen die körperliche Arbeit nicht so sehr im Vordergrund steht, also vor allem in Dienstleistungsbereichen, in vielen, beobachten kann, ist, dass da dieser altersspezifische Produktivitätseffekt in der Regel messbar ist. Messbar ist, vielleicht sogar leicht positiv ausfällt, sprich, dass die älteren Arbeitskräfte infolge ihrer Erfahrung, ihrer Wissensakkumulation sogar ein bisschen wirtschaftlich rentabler sind für das Unternehmen. Und das stellt uns natürlich jetzt vor die Herausforderung, wie wir das Ganze gesamtwirtschaftlich modellieren wollen. Also methodisch kann ich erstmal sagen, wir haben jetzt kein Mehrsektorenmodell, weil wir jetzt nicht sozusagen die Effekte von Strukturwandel und Ähnlichem untersuchen wollen. Und wir haben jetzt ein ganz klassisches Ein-Sektor-Wachstumsmodell in Form eines Overlapping Generations Models, aber eben mit einem Endproduktsektor.
Was heißt für den sich natürlich
dann die Frage stellt, wie wir genau für dieses eine aggregierte Gut die altersspezifische Produktivität simulieren möchten. Was meinst du?
Was heißt Overlapping Generations?
Das ist ja ein sogenanntes Mehrgenerationenmodell, bei der man eben nicht wie im klassischen Solo-Modell einen Agenten unterstellt, einen repräsentativen Agenten, der über eine unendliche Zeitspanne hinweg lebt, sondern jeder Agent repräsentiert sozusagen seine Generation und diese Generation lebt nur über eine bestimmte festgelegte Anzahl an Perioden und überlappt mit den nachfolgenden Generationen. Das heißt, es gibt sozusagen zu jedem Zeitpunkt T, jede Periode T, eine bestimmte Anzahl an Generationen, eine junge, sagen wir mal eine mittelalte und eine alte, wenn wir jetzt nur drei Generationen hätten. Jede Generation lebt dann für drei Perioden und die Junge, die ist in der nächsten Periode dann mittelalt und übernächsten alt, während in der nächsten Periode eine neue junge Generation nachrückt und die heute alte Generation verschwindet, also wegstirbt, auf Deutsch gesagt.
Okay.
Und der Vorteil gegenüber der Modellierung als nur einen repräsentativen Agenten ist, dass wir eben diese Veränderungen in der Altersstruktur, also im der Gewichtung in Anteilen der einzelnen Generationen auch explizit mit berücksichtigen können.
Ja. Okay, genau, ich verstehe noch nicht 100%, warum dann überlappende Generationen? Also von T hin zu T plus 1 springst du von der einen in die nächste Generation oder gibt es dann so ein...
Ja, wir betrachten schon alle Generationen zugleich, aber sie überlappen sich eben in ihrer Lebensspanne. Das heißt, die heute junge Generation lebt in einer Periode mit der heute mittelalten Generation.
Ach so, ah ja.
Und in der nächsten Periode ist die Junge eben mittelalt und die Mittelalte alt, wenn wir jetzt nur drei Generationen hätten.
Ach so, okay. Ich dachte, die Generationen wären vielleicht so eingeteilt, dass du einmal die Altersgruppe 20 bis 30 hast und die nächste Altersgruppe dann aber 25 bis 35 und dann die nächste so, 30 nein, bis 40 nein, oder so.
Das ist schon disjunkt, also da gibt es eine eindeutige Abgrenzung, also dass eben eine Person nur Mitglied einer Generation ist.
Ja.
Insofern können wir eben die Generationen im Zeitverlauf modellieren und eben auch die Informationen aus der Bevölkerungsprognose mit aufnehmen, dass sich die relative Besetzung der einzelnen Generationen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel verändern wird.
Ja.
Damit würden wir eben sozusagen auch die Effekte ins Modell mit aufnehmen, die ich gerade besprochen habe. Das heißt, Effekte, die jetzt auch im Zusammenhang mit dem individuellen Nutzenmaximierung im Lebensverlauf zu beobachten sind. Auch unter Berücksichtigung einer steigenden Lebenserwartung.
Okay.
Ja, aber was wir eben damit noch nicht geklärt haben, ist, wie wir die altersspezifische Produktivität modellieren. Und da gibt es im Rahmen dieser Wachstumsmodelle einen gängigen Ansatz, der einfach von einem invers-quadratischen Zusammenhang ausgeht. Sprich, dass zunächst mal im Erwerbsverlauf die individuelle Produktivität ansteigt mit wachsendem Alter, weil sozusagen dann der Erfahrungsgewinn dominiert und der Wissensgewinn durch Ausbildung, durch praktische Tätigkeit. Und ab einem gewissen Alter sich dann der Zusammenhang umkehrt, also die Produktivität wieder abnimmt, weil eben sozusagen ein altersbedingter Produktivitätsverlust einsetzt.
Ja.
Ja, dann werden häufig diese Modelle anhand von Daten zum Arbeitseinkommen kalibriert, sprich die Parameter dieses invers quadratischen Zusammenhangs werden so festgelegt, dass die Entwicklung des Arbeitseinkommens im Lebensverlauf damit ja reproduziert wird im Modell. Was auch kein ganz unproblematischer Ansatz ist, weil man ja dabei implizit davon ausgeht, dass die tatsächliche Produktivität mit dem individuellen Einkommen korrespondiert, was in der Theorie ja der Fall wäre, der mikroökonomischen, aber praktisch durch solche Phänomene wie Senioritätsentlohnung oder Lohnzusatzprämien, Mindestlöhne natürlich in der Form nicht erfüllt ist.
Ja.
Das muss man dabei dann auch bedenken. Und wir sind eben noch so ein bisschen überlegen, wie wir es konkret machen wollen. Wahrscheinlich werden wir auch den Weg wählen, es über das Arbeitseinkommen anzusetzen. Ich persönlich hätte mich eher wohler gefühlt, die Produktivitätseffekte im Individuellen ganz rauszulassen, weil ich mir sage, naja, wir machen hier eine makroökonomische Studie und es mag ja sein, dass wir für einzelne Branchen solche Ergebnisse erhalten empirisch, aber daraus jetzt makroökonomisch auf einen klaren Produktivitätseffekt im Lebensverlauf zu schließen, fand ich jetzt etwas gewagt zunächst mal, aber der Auftraggeber besteht eben darauf, wie es manchmal so ist. Dann werden wir das wahrscheinlich auch so machen, dass wir es über das Arbeitseinkommen modellieren, weil wir dann zumindest eine empirische Basis haben. Ne? Also dann müssen wir uns jetzt nicht irgendeine Entwicklung ausdenken, die wir nicht belegen können, sondern wir können uns dann zumindest auf Daten berufen, ne? Die wir für die Schweiz beobachten können.
Bist du schon so weit, dass du beurteilen kannst, wie stark dieser Effekt ausfällt? Oder also kennst du die Parameter schon? Und
ja, da sind wir gerade dabei. Also grundsätzlich scheint sich dieser invers-quadratische Zusammenhang für die Schweiz auch makroökonomisch zu bestätigen. Zumindest in der Hinsicht, wenn man sich das Arbeitseinkommen pro Arbeitsstunde im Lebensverlauf anschaut. Also wir schauen uns eben Daten an, wie entwickelt sich das Arbeitseinkommen im Lebensverlauf, wie entwickelt sich die Anzahl an gearbeiteten Stunden und daraus erhalten wir dann ja Durchschnittsstundenlohn. Und wenn man sich den im Erwerbsverlauf anschaut, sieht man durchaus zumindest schwach ausgeprägt, so eine invers-quadratische Entwicklung. Wobei es also gegen Ende des Lebens hin nur sehr schwach nach unten geht. Also einen klaren Produktivitätsrückgang können wir jetzt daraus nicht ableiten, aber zumindest vom Grundsatz her wäre dann eben ein Wechsel von positiver zu negativer Steigung irgendwann zu beobachten.
Als wir über den Mindestlohn gesprochen hatten, hatten wir da nicht gesagt, dass der Stundenlohn positiv korreliert mit der Anzahl der gearbeiteten Stunden. Also wenn du weniger Stunden in der Woche oder im Monat arbeitest, sinkt auch der Stundenlohn, ne?
Ja.
Also empirisch. Okay.
Genau, klar. Das sind natürlich, das sind solche Faktoren, die wir jetzt mit unseren makroökonomischen Daten nicht so wirklich widerspiegeln können.
Ja.
Ein Faktor, den man auch in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, ist die weibliche Erwerbsbeteiligung, wie die sich entwickeln wird. Wir haben jetzt im Modell keine Differenzierung nach Männern und Frauen, weil das auch in solchen Zusammenhängen eher nicht üblich ist, aber und wir auch jetzt keine direkten Informationen dazu haben, wie sich die weibliche Erwerbstätigkeit und in der Schweiz entwickeln wird in den nächsten 50 Jahren. Also keine direkten Prognosen dazu. Aber es könnte natürlich auch sein, dass zum Beispiel also gerade bei weiblichen Erwerbstätigen der Anteil derjenigen, die Vollzeit arbeiten, in Zukunft nochmal deutlich steigen wird. Auch im Zusammenhang mit veränderter Arbeitsorganisation, besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und auch das hätte natürlich dann implizit Auswirkungen auf die Produktivitätseffekt, den wir jetzt berechnen würden. Das sind halt so, das sind dann schon so Unwägbarkeiten, die wir eben schwerlich jetzt auf makroökonomischer Grundlage in den Griff kriegen können.
Und wenn du, also wenn wenn der Anteil der Frauen steigt, aber viele davon, ja, nicht Fehlzeiten, aber so, wie nennt man das denn, Pausen haben aufgrund der Kindererziehung.
Mutterschaft
oder so.
Und so Elternzeit. Mutterschaft. Ja, ja.
Genau. Dann wäre ja vielleicht dieser, dann wäre die Entwicklung der Produktivität ja vielleicht so, dass der Zenit später erreicht wird, einfach weil bestimmte Erfahrungen, du alterst dadurch ja nicht langsamer, aber du sammelst, wenn du öfter aussetzt als junge Erwachsene.
Ja, so einen gewissen Verlust an Humankapital sollte man da schon unterstellen.
Ja.
Weil es da auch sicherlich auf die Branche ankommt. Ne? Also, jetzt irgendwie, also wenn wir jetzt über Branchen reden, in denen die Aktualität des Wissens sehr wichtig ist, weil ständig neue Entwicklungen hinzukommen, dann sind solche Pausen sicherlich deutlich schwerwiegender als bei Routinetätigkeiten, bei denen man schon wieder reinkommt, wenn man jetzt mal ein paar Monate nicht gearbeitet hat. Das ist dann eben auch die Schwierigkeit. Das ist alles im Grunde stark branchenspezifisch. Das dann wirklich makroökonomisch, gesamtwirtschaftlich zu untersuchen, ist schon problematisch auf der Grundlage.
Ja, in einem Einsektorenmodell schwierig.
Aber ich meine, wenn wir jetzt ein Mehrsektormodell hätten, würde uns das auch nicht weiterbringen, weil wir ja wir haben ja keine Prognosen auf Sektorebene. Das heißt, wir können jetzt ja auch nicht sagen, wie sich einzelne Sektoren bis 2060 entwickeln werden.
Ja. Ja, gut, klar. Ja, gut. Irgendwas immer.
Genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der auch in der Literatur sehr kontrovers diskutiert wird. Ein weiterer Aspekt, den man noch schwerer abbilden kann im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Zukunft, ist der technologische. Da denken wir vor allem zunächst mal an die Digitalisierung. Die bringt einerseits sicherlich veränderte Qualifikationsanforderungen mit sich. Wenn wir jetzt von weitgehend selbstgesteuerten Produktionsprozessen in der Zukunft ausgehen, dann werden die sicherlich andere Anforderungen an Kompetenzen stellen, als das es früher der Fall war. Und man kann auch davon ausgehen, sagen viele auf jeden Fall, dass erworbene Erkenntnisse aus der Vergangenheit noch schneller veraltern, als es heute der Fall ist.
Ja.
Das wäre eben auch ein Aspekt, der gerade ältere Arbeitnehmer unter Druck setzen könnte, dass eben dieser Erfahrungsvorteil, den sie aktuell in vielen Branchen noch haben gegenüber Jüngeren, vielleicht zukünftig keine so große Rolle mehr spielen wird.
Hatten wir auch irgendwo schon mal drüber gesprochen, ne? Also ist ja noch nicht so lange her, dass du als junger Erwachsener oder als Schulabgänger davon ausgehen konntest, dass du bis zur Rente einen bestimmten Beruf ausübst. Also dann hast du vielleicht im Alter von 16 beschlossen, ich werde Kutscher. Und dann hast du dein Leben lang, also jahrzehntelang als Kutscher gearbeitet. Gut, und irgendwann kam mal die Generation von Kutschern, die wurde vom Auto überrascht. Dieser technologische Fortschritt ist heute deutlich schneller als damals und mittlerweile geht ja keiner mehr davon aus, dass er sein Leben lang, also 40 Jahre oder was auch immer das dann bedeutet, der gleichen Art von Arbeit nachgeht.
Auf jeden Fall. Insofern hat da ja auch eine Anpassung der Mentalität stattgefunden. Das könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, warum auch ältere Arbeitnehmer vielleicht zukünftig nochmal deutlich flexibler sind als die heutigen älteren Arbeitnehmer, weil sie aus ihrer Jugend eben diese Entwicklung ja auch schon kennen und von vornherein eben auch schon mit dem Wissen aufgewachsen sind, dass sie sich im Grunde laufend updaten müssen, dass sie offen sein müssen, flexibel für Veränderungen und das könnte eben auch dazu führen, dass diese Inflexibilität, die man heute eben bei vielen älteren Arbeitnehmern beobachtet, vielleicht zukünftig gar nicht mehr auftreten wird. Und das würde eher dann wieder dafür sprechen, dass auch die Älteren sich gut an den Wandel anpassen können.
Hast du diese Debatte mitbekommen in den USA? Ich glaube, war das ein Hashtag? Ich glaube, Learn to Code oder so? Da ging es irgendwie um die Bergleute in den USA. Also der Kohlebergbau auch in den USA ist ja jetzt keine riesige Industrie, aber Herr Trump hat sich ja des Öfteren dazu geäußert und hat immer wieder bekräftigt, dass er auf der Seite der Bergleute steht und sie nicht ins Bergfreie fallen lässt oder für ihre Jobs kämpft und so weiter. Und da gab es irgendwie, ich meine, das wäre ein Hashtag auf Twitter, der Learn to Code hieß. Ich weiß nicht mehr, wer den ins Leben gerufen hat. Ich habe es nicht genau verfolgt, aber darum gab es dann eine Debatte und im Wesentlichen ging es darum,
dass die Bergleute codieren lernen.
Ja, so ein also auf Programmierer
umschulen.
Ja, genau. Also war natürlich etwas vereinfacht dargestellt, von wem auch immer. Ja. Und das hat irgendwie so eine Debatte ausgelöst, die ich nicht wirklich verfolgt habe, weil ich habe da jetzt keinen Sinn drin gesehen. Aber gut.
Ja, ja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, da hängt ja nicht nur der Job dran, sondern auch das individuelle Lebensumfeld. Und wenn eben dann die Umschulung auch mit dem Ortswechsel verbunden ist, erzwungenermaßen.
Ja.
Und das ist natürlich auch was vielleicht mit zunehmendem Lebensalter schwerer fällt, wenn man eben schon eine Familie aufgebaut hat.
Ja.
Und die Kinder eben auch nicht in ein neues Umfeld dann noch umbetten möchte. Das ist natürlich klar auch ein Aspekt, der, denke ich, zukünftig so ein bisschen auch die Anpassungsfähigkeit begrenzen wird.
Ja.
Und natürlich, ja, grundsätzlich auch die Frage, wie man eben mit so disruptiven Strukturwandel umgeht. Du hast das Kutscherbeispiel erwähnt, aber vielleicht gibt es ja auch in 10 oder 20 Jahren nochmal eine neue, extrem disruptive Technologie, die jetzt einzelne Branchen komplett überflüssig macht. Und wie gehen wir dann als Demokratie, als Zivilgesellschaft damit um? Ich meine, das wird ja dann massive Unzufriedenheit zur Folge haben, die sich dann ja irgendwo auch der einen oder anderen Form in Wahlen kanalisieren wird.
Mhm.
Wie können wir damit umgehen, ohne dass es jetzt zu massenhaften Konflikten kommt in der Gesellschaft?
Und der Konflikt als solcher ist ja auch nicht wirklich aufzulösen. Du kannst ihn ja nur verwalten und zusehen, dass die negativen Effekte abgemildert werden oder auf die eine oder andere Weise kompensiert werden. Aber aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist es ja wahrscheinlich tendenziell sinnvoll, sterbende Industrien nicht allzu lange künstlich am Leben zu halten. Ja. Wir hatten in der einen Episode ja ausführlich darüber gesprochen, was es alles für Maßnahmen gab, um den deutschen Steinkohlenbergbau am Leben zu halten über Jahrzehnte. Und je nachdem.
Aber vielleicht ist das ja auch ein gutes Beispiel. Ne? Also klar, das hat alles unheimlich viel gekostet, sowohl finanziell als vielleicht auch im Hinblick auf die Umweltwirkung. Aber letztendlich hat es ja verhindert, dass wirklich zu massiven sozialen Disruptionen gekommen ist. Ne?
Hm.
Und vielleicht ist das ja auch eine Blaupause dann für industrielle Anpassung oder generell Anpassung in anderen Bereichen in der Zukunft.
Ja, ich finde, also deswegen ist auch ein soziales Sicherheits soziales Versicherungssystem, soziales Netz so wichtig, ne, weil der einfach, wenn es aus gesamtgesellschaftlicher Sicht sinnvoll ist, eine Industrie sterben zu lassen, aber es gleichzeitig natürlich verständlich ist, dass es in dieser Industrie viele Leute gibt, für die das nennenswerte negative Konsequenzen hat, dann, also zum einen ist dieser Konflikt nicht aufzulösen, wie ich eben schon sagte. Und der Punkt ist, wenn es aus gesamtgesellschaftlicher Sicht Sinn macht, die Industrie sterben zu lassen und sich dem technologischen Fortschritt nicht zu widersetzen, dann muss man noch mindestens dafür sorgen, dass die negativen Konsequenzen für die direkt Betroffenen nicht allzu schwerwiegend sind. Ne? Und dann gut. Die andererseits müssen dann aber dann vielleicht auch einsehen, dass es für den Rest der Gesellschaft oder dass der Rest der Gesellschaft nicht künstlich diese Industrie am Leben halten muss.
Aber auch da ist es ja dann eine Generationenfrage letztendlich, ne? Also man würde erstmal damit einsetzen, dass eben die Ausbildung in einem bestimmten Bereich gestoppt wird. Wenn dann eben niemand mehr nachwächst, dann ergibt sich das ja auch irgendwann dann von alleine. Es braucht dann eben viel Zeit unter Umständen, aber wenn dann eben niemand mehr da ist, der eben noch seine Zukunftschancen in dieser Industrie sieht, dann ist das ja dann irgendwann auch ein natürlicher Prozess, dass dann die Sparte ausstirbt, ohne dass es jetzt sozusagen zu massenhaften Entlassungen kommt.
Ich hatte letztes Jahr mit unserem ehemaligen Chef da kurz drüber gesprochen, weil es da um die Kohlekommission ging und um den Braunkohlebergbau in Deutschland. Und die Befürchtung, also eine unserer Frau Niebuhr, die ja Professorin an der CAU Kiel ist, die war beziehungsweise ist in dieser Kohlekommission. Und deswegen kamen wir da, glaube ich, drauf. Und die Befürchtung da ist, dass wenn du die Braunkohleindustrie zu langsam sterben lässt, dass die Mitarbeiter zu früh das sinkende Schiff verlassen. Ne? Also wenn du sagst, wir machen ab jetzt noch 10 Jahre und die Leute wissen das, dann fangen sie frühzeitig an, sich was Neues zu suchen und irgendwann und nach 6 Jahren merkst du jetzt.
Die Produktiven, weil die am ehesten auch noch einen anderen Job bekommen.
Genau.
Dann bleiben sozusagen die Unproduktivsten übrig.
Genau, und dann willst du eigentlich noch ein paar Jahre machen, weil das hast du ja mal so beschlossen, aber plötzlich fehlen dir die Leute. Und dann kriegst du natürlich auch keine neuen mehr, oder?
Ja.
Zumindest nur schwer. Ja.
Ja, klar, das ist dann so der Ankündigungseffekt, der auch immer eine Rolle spielt, ja.
Genau, dann brauchst du vielleicht ein Ende mit Schrecken, damit du nicht den Schrecken ohne Ende hast. Sprichwörtlich.
Genau.
Ja. Okay.
Ja. Das ist eben ein Aspekt, der zusammen mit dem technologischen Wandel bedacht werden sollte. Auf der anderen Seite sagen aber auch viele, dass durch Digitalisierung und verwandte Technologien zukünftig eventuell auch die Arbeitsbedingungen, gerade für ältere Arbeitnehmer, besser werden könnten in den Betrieben. Aktuell ist es ja noch so, dass viele darüber klagen, dass keine altersgerechten Arbeitsplätze vorhanden sind, auch keine altersgerechten Arbeitszeitmodelle. Das heißt, ältere Arbeitnehmer haben oft auch gar nicht die Möglichkeit, ihre Stundenanzahl zu reduzieren, weil sie sagen, naja, ich kann vielleicht nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten, aber ich will auch noch nicht in Rente gehen. Mhm. Ich möchte einfach meinen Job etwas reduzieren. Die Möglichkeit gibt es eben in vielen Branchen, in vielen Unternehmen noch nicht. Und Experten gehen eben davon aus, dass das sich in Zukunft verändern muss, weil nur so Qualifizierte auch wirklich den Stellen gehalten werden können, wo sie gehalten werden müssen. Und dass das eben auch ein Faktor sein kann, der dazu führt, dass ältere Arbeitnehmer auch länger insgesamt in ihrem Unternehmen verbleiben können. Also auch mit 65, 70 noch durchaus arbeiten können und damit sozusagen dann wieder das Produktivitätspotenzial für die Älteren erhöhen.
Ja.
Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Also man diskutiert es ja auch häufig dann im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das richtet sich ja dann eher an die Jüngeren bis Mittelalten. Mhm. Aber auch, ich meine, bei älteren Arbeitnehmern ist es ja dann auch so, wenn du eben weißt, na gut, also ich kann vielleicht noch 5 bis 10 Jahre arbeiten. Möchte ich dann wirklich sozusagen zum Stichtag dann komplett in Rente gehen? Also einfach von 40 Stunden auf 0 runtergehen? Mhm. Oder ist es nicht vielleicht auch individuell viel angenehmer, wenn ich meine Arbeitskraft sozusagen sukzessive reduziere, also meine Stundenzahl immer mal wieder etwas verringere, bis ich dann irgendwann bei 0 angelangt bin?
Ja, ja, ich kenne da verschiedene Beispiele.
Stelle ich mir das als den durchaus angenehmeren Weg vor.
Welcher ist angenehmer?
Das sukzessive zu reduzieren, weil bist du irgendwie noch voll eingebunden mit 65, arbeitest noch voll deine 40 Stunden und dann heißt es plötzlich, nee, du kannst jetzt nach Hause gehen, such dir ein schönes Hobby. Das stelle ich mir jetzt bei mir persönlich sehr schwierig vor. Ich glaube, da würde ich ein ziemliches Loch fallen.
Ich weiß gar nicht, was ich wollen würde. Also hat beide Vor- und Nachteile. Käme wahrscheinlich dann darauf an, was ich denn überhaupt mache in dem Alter. Und naja, ich kenne Beispiele für beides. Also mein Vater zum Beispiel hat im Grunde genommen einfach aufgehört. Von jetzt auf gleich, naja, aber natürlich mit jahrelanger Ankündigung.
Ja.
Und ja, je nachdem, ob man weiß, was man mit seiner Zeit anfangen kann oder nicht, kann es natürlich sein, dass du in ein Loch fällst.
Wenn man einen Plan hat für die Zeit danach und ausgefüllt ist, Dann ist das sicherlich was anderes, aber bei vielen ist es, glaube ich, schon so, dass die erstmal ein ziemliches Loch fallen.
Ja. Ja gut, andererseits brauchst du das vielleicht, ne? Wenn du so sukzessive aufhörst zu arbeiten, dann bist du irgendwann in der Situation, wo du nur noch 2-3 Tage die Woche los musst. Die übrigen Tage der Woche musst du halt nicht los und du hast auch dann ja schon viel mehr Zeit, als du vorher hattest. Aber dann kannst du ja nicht mal eben eine 3-Wochen Kreuzfahrt buchen, weil du musst ja nächste Woche wieder Montag und Dienstag los.
Ja gut, ich meine, da kann man sich ja verschiedene Modelle vorstellen, ne? Dass jetzt nicht unbedingt in jeder Woche die Wochenarbeitszeit reduziert wird.
Ja.
Könnte ja auch so sein, dass einfach der Urlaubsanspruch dann vergrößert wird.
Ja.
Im Gegenzug zu einer Senkung des Stundenlohns. Da gibt es ja grundsätzlich verschiedene Modelle. Aber ich denke halt einfach, dass dann sozusagen die Anpassung etwas glatter erfolgen kann, dass man dann eher auch noch sich andere Beschäftigungen sucht und eben nicht sozusagen jetzt von 40 auf 0 gleich direkt runter muss und nicht so richtig weiß, wie organisiere ich jetzt mein Leben eigentlich ganz ohne Arbeit. Ich glaube, da kann dann so eine sukzessive Senkung schon helfen, da auch so ein bisschen Ordnung reinzubringen.
Ja, ich fände das generell gut, so etwas flexiblere Arbeitszeitmodelle.
Ja, ne, ja klar, das, nicht nur für Ältere. Ja.
Ich habe sowieso nie verstanden, warum das immer über Familienfreundlichkeit motiviert wird. Natürlich ist das für die Eltern von jungen Kindern wichtig, aber für viele andere ist das ähnlich wichtig. Na, also ich fand, einer der großen Vorteile der Arbeit an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter war diese enorme Flexibilität. Das ist sicherlich von Lehrstuhl zu Lehrstuhl oder von Institut zu Institut ein bisschen verschieden, aber im Wesentlichen hast du normalerweise ja eine enorme Flexibilität. Du musst irgendwie tagsüber schon mal ein paar Stunden vor Ort sein. Aber also wirklich interessiert es keinen, wann du jetzt arbeitest. Ne? Du musst natürlich deine Veranstaltungen haben, feste Zeiten und die Klausuren und so weiter und Besprechungen. Aber ob du jetzt morgens um 7 anfängst oder erst um 10, interessiert ja keinen.
Weil das natürlich auch nicht jeden liegt. Ne? Also ist ja auch nicht jeder in der Lage, sozusagen komplett ohne Fremdkontrolle produktiv zu arbeiten.
Ja.
Das ist natürlich auch etwas, was sich dann zukünftig ändern wird oder auch ändern muss. Dass der Einzelne auch lernen muss, autonomer innerhalb der vorhandenen Strukturen zu agieren, so wie es eben heute in der Tat schon in vielen Bereichen wie Unis oder sonstigen wissensintensiven Bereichen der Fall ist, aber eben längst noch nicht in allen Bereichen.
Ja, da bräuchtest du dann vielleicht eine Zeiterfassung, ne? Also man kann es ja immer noch dem Mitarbeiter überlassen, wann genau er arbeitet, zumindest in einem gewissen Maße. Aber vielleicht erfasst man dann die Arbeitszeit, wie es ja sowieso an vielen Stellen üblich ist. Also an der Uni ist es natürlich nicht so, nur für die nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ja, aber für uns Wissenschaftliche war das ja nie so. Also ich hatte
natürlich
auch
die Frage ist, wie gehst du mit Homeoffice um?
Ja, genau.
Und ist dann wirklich sozusagen die Zeit, in der du an etwas sitzt, ein geeignetes Maß für deine Performance?
Ja, genau. Du kannst ja auch schon, wenn du irgendwie eine halbe Stunde mit der S-Bahn zum Büro fährst und du in den 30 Minuten schon mal ein bisschen was liest, aber nicht so, aber in der S-Bahn kannst du ja nicht in Ruhe lesen wie vielleicht im Büro.
Nee.
Ja,
oder generell auch planende Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie über einen Projektantrag grübele, das mache ich natürlich nicht nur, wenn ich jetzt gerade am Arbeitsplatz sitze, sondern auch durchaus mal, wenn ich zu Hause irgendwas mache, ist ja dann im eigentlichen Sinne auch Arbeitszeit, weil ich bin dann ja durchaus mit meiner Arbeit beschäftigt.
Ja.
Aber das ist natürlich nichts, was ich jetzt irgendwie über eine Zeiterfassung berücksichtigen könnte.
Das ist halt schön, die paar Jobs, die ich so gearbeitet habe, wo ich außerhalb der Arbeitszeit überhaupt nicht drüber nachdenken musste, die waren in der Hinsicht echt angenehm, weil das kannte ich, das habe ich vor allem so während oder vor allem nach dem Studium mal so eine Zeit lang gemacht. Und wenn du einfach für eine 8-Stunden-Schicht eingeteilt bist und die anderen 16 Stunden musst du da echt nicht drüber nachdenken, das ist schon echt angenehm, ne? Weil es gibt einfach nichts, wo du groß drüber nachdenken kannst. Du weißt, wann deine nächste Schicht ist oder du wartest einfach auf einen Anruf oder was auch immer es dann genau ist, aber wenn du Feierabend hast, hast du richtig Feierabend. Ne? Und an der Uni, ob jetzt als Student oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand, hast du das ja nicht. Ne? Im Grunde genommen bist du ja immer. Du
musst die Gedanken immer mit nach Hause.
Ja. Egal, wann du Feierabend machst, auch wenn du erst um 21 oder 22 Uhr nach Hause gehst, du hättest auch noch 10 Minuten länger bleiben können, ne? Weil, also, ja, gut. Hat alles Vor- und Nachteile, aber naja, was den Übergang in die Rente anbetrifft, ja, muss ich mir nochmal, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, aber muss ich mir mal Gedanken drüber machen. dann in 30 Jahren, also, wie ich das denn machen möchte.
Mache ich mir jetzt persönlich auch noch keine Gedanken drüber.
Ja.
aber es ist schon spannend, wie sich da die Dinge entwickeln werden.
Ja.
Weil, ich meine, es ist ja klar, also auch zukünftig wird es ja so sein, dass es eher die Älteren sind, die die Führungspositionen einnehmen. Weil, ich meine, irgendwie musst du ja im Zeitverlauf auch erstmal aufsteigen.
Ja.
Und was macht man dann eben mit dem Führungspersonal, wenn es 65 ist oder dann vielleicht irgendwann auch sogar 70?
Mhm.
Wenn man die wirklich dann direkt in Rente schicken oder findet man da nicht flexiblere Altersteilzeitmodelle? Und auch da ist ja die Frage, was passiert mit dem impliziten Wissen, die Erfahrung? Wird die dann überhaupt noch weitergegeben? Man kann sich ja auch so ein Coaching-Programm vorstellen, ne, dass dann sozusagen die in Rente gerade eingetretenen alten Führungskräfte dann vielleicht den Führungsnachwuchs coachen und dafür eben eine Entlohnung erhalten, sozusagen als Nebenjob im Alter, um das Wissen eben, das sie aufgebaut haben, weiterzugeben.
Also sowas wie ein Ältestenrat oder?
Ja, ja, oder auch vielleicht sogar ein persönliches Coaching, ne? Das ist irgendwie eine Art Mentorenprogramm.
Ja.
Das wäre ja durchaus in vielen Bereichen sinnvoll. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Rentner da auch Interesse dran hätten. Das ist ja für sie auch schön zu sehen, dass ihre Kompetenzen ja durchaus noch gefragt sind, dass sie sie auf dem Weg auch produktiv an den Nachwuchs weitergeben können.
Also mir fällt kein Beispiel dafür ein, dass es irgendwo sowas gibt. Also ich nehme mal an, dass es schon ein paar Beispiele dafür für solche Modelle gibt, aber mir ist jetzt keins bekannt.
Ja, mir jetzt direkt auch nicht. Ich meine, es kann natürlich sein, dass dann eben jemand da irgendwie aus dem Vorstand in einem großen Unternehmen ausgeschieden ist, dass er dann nochmal an eine Hochschule geht, eine Fachhochschule oder auch eine Universität und da unterrichtet.
Ja.
Als Lehrbeauftragter. Ich meine, solche Fälle gibt es ja durchaus auch jetzt schon.
Ja, ich weiß.
Das könnte natürlich auch dann unternehmensspezifisch erfolgen, dass er dann sozusagen noch Angestellter des Unternehmens bleibt, aber eben dann in der Form eines Coaches.
Ja, bei so Speditionsunternehmen und Busunternehmen, da gibt es das, glaube ich, regelmäßig, dass Leute irgendwann in den Innendienst wechseln. Ne? Also du fährst LKW oder Bus, bis du 55 bist und dann machst du nochmal 10 Jahre Innendienst. Ich glaube, sowas ist nicht ungewöhnlich. Aber das hat dann, glaube ich, weniger mit dem Coaching von Jüngeren zu tun, als vielmehr einfach mit dem Umstand, dass es im hohen oder ja mittleren Alter, wenn man es so nennen möchte, dann nicht mehr sinnvoll ist, 8 Stunden am Tag einen Bus zu fahren.
Ja.
Ja, gut.
Genau, also das wären eben Aspekte im Zusammenhang mit dem technologischen Wandel. Gut, natürlich ein unmittelbarer Einflusskanal, auf den ich jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen bin, sind die Rentenversicherungen. Gut, da ist es klar, wo die Problematik liegt. Im Wesentlichen entsteht ein wachsendes Missverhältnis zwischen den Beitragszahlern auf der einen Seite, mit den Jungen vor allem, und dann den Beitragsempfängern.
Also beim umlagefinanzierten Rentensystem.
Ja, beim umlagefinanzierten System, aber letztendlich indirekt ja auch bei dem kapitalgedeckten Rentensystem, zumindest wenn wir jetzt die rein inländische Perspektive einnehmen. Denn Kapital muss sich verzinsen und dann macht es Sinn zu sparen. Und die Verzinsung, die Kapitalrendite, muss ja erwirtschaftet werden. Und erwirtschaftet wird sie eben tendenziell von den aktuell Erwerbstätigen, sprich von den Jüngeren. Das heißt, selbst in einem rein kapitalgedeckten System, in dem jetzt letztendlich allein durch private Ersparnis fürs eigene Alter vorgesorgt ist, hat man ja irgendwann dann das Problem, dass eine große Zahl an alten Vermögensbesitzern, die sagen Rendite auf ihr Vermögen erwarten und damit ihren Lebensunterhalt im Alter bestreiten, einem vergleichsweise geringen Anteil an jungen Erwerbstätigen gegenüberstehen, die diese Rendite erwirtschaften sollen. Das heißt, rein von der grundsätzlichen ökonomischen Logik gibt es gar keinen so großen Unterschied zwischen einem umlagerfinanzierten und einem kapitalgedeckten System. Letztendlich ist es immer das Missverhältnis aus denen, die Rendite erwirtschaften und denen, die Rendite benötigen, zum selben Zeitpunkt, die das ganze Problem ausmacht.
Ja, beim Umlagefinanzierten.
Das sieht natürlich etwas anders aus, wenn wir es jetzt im internationalen Kontext betrachten. Weil da muss das Kapital ja nicht zwangsläufig im Inland angelegt werden. Es kann global angelegt werden. Und dann haben wir eben wieder die Situation, dass nicht in allen Ländern der demografische Prozess gleichermaßen gestaltet ist, sondern dass wir auch noch viele Länder beobachten können, in denen der Anteil junger Erwerbstätiger steigt. Und da gehen eben auch viele Rentenexperten davon aus, dass dieser Prozess in den entwickelten Volkswirtschaften auch zu einer Umlenkung des heimischen Kapitals in solche Volkswirtschaften führen wird, die eben noch nicht unter der Alterung leiden. Weil da eben am ehesten auch noch das eigene Kapital produktiv und damit rentabel angelegt werden kann.
Ah ja. Gut, das
aber
ist
grundsätzlich,
also
wie gesagt, es ist auch beim kapitalgedeckten System so, dass Rendite erwirtschaftet werden muss und damit das Verhältnis aus den Arbeiten oder Nichtarbeiten über die Finanzierbarkeit des Systems entscheidet.
Beim Umlagefinanzierten wäre es natürlich ähnlich, ne? Wenn du jetzt ein umlagefinanziertes Rentensystem für, sagen wir mal, die komplette Europäische Union einführst, hättest du ja einen ähnlichen Effekt.
Ja.
Ne? Weil du nicht nur Länder hast mit einem demografischen Wandel wie zum Beispiel Deutschland und der Schweiz, sondern dann hast du auch noch Länder, ich wüsste jetzt nicht, welche das sind, aber vielleicht Kroatien und Spanien, Portugal, da sieht es vielleicht nicht ganz so aus, ne? Also einfach dadurch, Gesetz der Großen,
Aber Frankreich hat ja auch noch eine relativ hohe Geburtenrate.
Ach so.
Im Vergleich zu Deutschland zumindest.
Ja. Gut, also einfach dadurch, dass du ein größeres System hast mit mehr, mit mehr Mitgliedern, also mehr Arbeitenden, die in das System einzahlen und mehr Rentenempfängern, mitteln sich diese Probleme dann so ein bisschen raus.
Genau.
Ja. Aber ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlicher als der Effekt beim kapitalgedeckten Rentensystem, weil, eine gewisse Kapitalmobilität ist ja bereits Realität. Wobei jetzt ein umlagefinanziertes Rentensystem für ganz Europa eben keine Realität ist.
Nein. Und hat, glaube ich, meines Wissens auch noch keiner vorgeschlagen.
Ja, der eine oder andere vielleicht.
Aber habe ich zumindest jetzt noch nicht gehört. Aber
nee.
Gut, ich meine, bevor wir damit anfangen, müsst ihr noch viele andere Schritte erfolgen. Und da ist, glaube ich, aktuell nicht die Zeit für, um sowas zu diskutieren. Vielleicht, wenn die Integration insgesamt in Europa wieder etwas positiver gesehen wird, wird man auch das Angriff nehmen. Aber das sehe ich irgendwie in den nächsten Jahren nicht, dass das irgendwie auf die Agenda geraten könnte.
Ja, irgendwann, wenn wir wissen, wie viele Länder denn überhaupt mitspielen wollen, dann machen wir uns da wieder Gedanken drüber.
Ja.
Ich hatte jetzt die Tage bei Eurostat auf der Webseite geguckt und hatte nur ein paar Sachen nachgeschlagen, was ist gar nicht mal relevant, aber überall siehst du ja schon so leichte Anzeichen des Brexit, ne? Also du kannst ja, wenn du so die ganzen National, also die oder die VGR-Daten.
Ja, die EU27 schon als Datenservice, ne?
Genau, aber nicht die 27 im Sinne von bevor Kroatien beigetreten ist, sondern EU27 im Sinne von Post-Brexit, ne? Genau. So, also der Brexit wirft seine Schatten voraus. Natürlich müssen die das schon berücksichtigen.
Schön, dass wenigstens die Statistik vorbereitet ist.
Ja, genau.
Wenn auch nicht die Politiker.
Ja, immerhin. Naja.
Also kurz noch, also Konsequenz dieses Wachstums- und Missverhältnisses ist natürlich zunächst mal ein Finanzierungsengpass bei gegebenen Systemen. Und dieser Engpass kann grundsätzlich auf zwei Wegen beseitigt werden. Entweder dadurch, dass Versicherungsbeiträge steigen oder Ansprüche sinken. Wenn die Beiträge steigen, hat das unmittelbar einen Kaufkraftverlust auf Seiten der jüngeren Generation zur Folge, wenn wir jetzt Lohneffekte in dem Zusammenhang ausblenden. Rückgänge der Nettoentlohnung könnten auch Anreize zur Arbeitsaufnahme verringern, was eine zusätzliche angebotsseitige Belastung wäre.
Ja.
Und wenn wir jetzt an die arbeitgeberseitig getragenen Beiträge denken, würde es auch zu einer Verteuerung des Faktors Arbeit führen aus Unternehmensperspektive.
Ja.
Auf der anderen Seite eine Einschränkung der Ansprüche würde natürlich dann die Kaufkraft der älteren Generation verringern. Das heißt, so oder so ist es so, dass Ansprüche und damit eben auch Konsumpotenzial in der einen oder anderen Form verloren geht.
Ja, klar. Achso, das war's. Mir ist da jetzt nicht viel Schlaues zu eingefallen. Aber,
ja. Nein, ich muss dazu sagen, also in dem Projekt analysieren wir jetzt auch nicht spezifisch das Schweizer Rentensystem. Das sieht nochmal ein bisschen anders aus als in Deutschland. Da spielt die private Säule eine deutlich größere Rolle. Also es gibt drei Säulen im Schweizer Rentensystem und die staatliche Rente, die deckt eigentlich wirklich nur die Mindestansprüche auf. Die ist sozusagen auch gedeckelt. Das ist die sogenannte Alters- und Hinterlassenenversicherung. Und alles, was jetzt eben darüber hinausgeht, über diesen Mindestanspruch, wird durch eine zunächst mal verpflichtende private Vorsorge abgedeckt. Und zusätzlich über die verpflichtende private Vorsorge gibt es als dritte Säule dann noch die freiwillige private Vorsorge und betriebliche Vorsorge.
Okay.
Und da ist also anders als in Deutschland so, dass auch vom System her schon die private Absicherung einen deutlich größeren Raum einnimmt. Aber das analysieren wir eben jetzt nicht spezifisch im Projekt, wie sich das sozusagen systemisch auf die Rentenversicherung auswirkt. Es geht dann eher um die makroökonomischen Aggregate. Das wäre dann wirklich nochmal eine Sonderstudie, sich anzuschauen, wie man ja sozusagen den demografischen Wandel und seine Auswirkungen auch durch Anpassungen im Rentensystem noch beeinflussen könnte.
Die staatliche Säule ist aber eine, oder das System ist eines, in das so ziemlich alle einzahlen. Ist das nicht so in der Schweiz?
Ja.
Also im Gegensatz zu Deutschland, wo es ja verschiedene...
Genau, ja, das sind meines Wissens nach auch die Selbstständigen mit drin, ja.
Ja, okay.
Und Freiberufler und so. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ja.
Das heißt, also die Studie ist noch nicht abgeschlossen.
Nein,
seid noch dabei.
Genau, wir sind jetzt eben in der Phase, wo wir die Simulationen durchführen. Die Daten haben wir jetzt so einigermaßen beisammen. Die ersten Ergebnisse sollen dann Ende des Monats vorliegen. Im Juni haben wir Zwischenpräsentationen und abgeschlossen soll das Projekt dann Ende September sein.
Okay.
Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen.
Ja, ich drück die Daumen.
Danke. Gut. Also, wenn es soweit ist, kann ich auch nochmal vielleicht dir Zusammenhang berichten, was wir dann rausbekommen haben.
Ja.
Also, welcher Nettoeffekt denn nun überwiegt und wie sich das Ganze auch auf die Verteilung der Einkommen zwischen den Generationen auswirkt, weil das eben auch ein ganz interessanter Aspekt bei diesen Overlapping Generation Models, dass man eben auch explizit sich anschauen kann, wie sich die makroökonomische Veränderung auf die Verteilung zwischen den Generationen auswirkt.
Ja, gut. Und ihr bildet natürlich auch die Vermögensbestände im Zeitverlauf ab, ne? Das Modell wird bis irgendwie 2065 oder so.
Ja, das Modell geht nur bis 2045. Die Bevölkerungsprognosen, die dahinter stehen, die reichen bis 2065, aber wir haben gesagt, jetzt wirklich bis 2065 prognostizieren, machen wir uns irgendwo dann auch lächerlich.
Also, ja.
Es ist natürlich so, dass wir jetzt technologische Veränderungen und alle anderen disruptiven Faktoren, die dann auch in den nächsten Jahren auftreten mögen, nicht berücksichtigen können.
Ja.
Haben ja keine Glaskugel. Also wir müssen schon von gegebenen Zusammenhängen ausgehen. Und da ist es ja klar, dass das Konfidenzintervall mit wachsender Zeitdistanz immer breiter wird.
Mhm.
Deswegen haben wir gesagt, bis 2045 gehen wir noch. Das war auch in der Ausschreibung erwartet worden. Und weiter gehen wir eben nicht.
Ja gut, das sind ja auch schon mehr als 25 Jahre.
Also ja, das ist auch
schon mal was.
Eine sehr langfristige Prognose.
Ja, gut. Gut, aber im Grunde genommen, das wäre doch kein nennenswerter Aufwand, das einfach bis 65 durchzurechnen, aber die Ergebnisse nicht zu publizieren, oder?
Ja, so machen wir es implizit auch. Also es ist ein dynamisches Modell natürlich, als Wachstumsmodell und das heißt, wir berechnen ja auch einen neuen Steady State, der sozusagen dann irgendwann erreicht wird.
Mhm.
Und da gehen wir eben so vor, dass wir diesen Steady State jetzt nicht direkt im Jahr 2045 ansetzen, sondern ein paar Jahre in der Zukunft und sozusagen dann zwischen diesem Jahr in der Zukunft und dem heutigen Zeitpunkt den Anpassungspfad ausdrücken.
Okay, gut. Ja, interessant. Also ich erinnere dich nochmal dran, es sei denn, du denkst von alleine daran, wovon ich mal ausgehe, aber also im September, wenn ihr dann wahrscheinlich fertig seid.
Ja, also bis dahin sollten wir auf jeden Fall Ergebnisse haben, sonst haben wir ein Problem.
Okay. Gut, alles klar. Dann wären wir durch damit, ne?
Ja, ich denke auch. Also gut. Natürlich gibt es noch viele andere Aspekte, die man auch in dem Zusammenhang diskutieren kann, wie Strukturwandel. Aber das hätte eben keine direkten Implikationen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum, jetzt erstmal unmittelbar, zumindest keine klaren direkten. Mhm. Insofern würde ich das jetzt eher dabei belassen.
Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, schließen wir ab mit unserem kleinen Segment, das wir letzte Episode, glaube ich, auch schon angekündigt hatten. Deswegen sollten wir es jetzt vielleicht nochmal, ja, auch hier nochmal mit dranhängen, sozusagen. Naja, wir haben ja noch ungefähr 10 Minuten, das müsste aber in etwa reichen. Ja. Und zwar wollen wir ein Segment ausprobieren namens Zahlen bitte, in dem wir ökonomische Kennziffern benennen und kurz erklären. Mal schauen, was sich da noch so finden lässt. Anfangen wollten wir mit natürlich dem Bruttoinlandsprodukt. Ich habe das mal nachgeschlagen bei Eurostat. Die geben an, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018 in Deutschland bei 3,386 Billionen Euro lag, beziehungsweise 3.386 Milliarden. In Österreich lag es bei 386 Milliarden Euro und in der Schweiz bei 597 Milliarden Euro. Wenn man das runterbricht auf das BIP pro Kopf, dann ergibt sich für Deutschland eines von 40.800 Euro, für Österreich eines von 43.700 Euro und für die Schweiz eines von 71.200 Euro. Wobei letzteres, also der Wert für die Schweiz, ist der für 2017, weil der für 18 noch nicht in den Daten enthalten ist. Also wahrscheinlich ist er 2018 ein bisschen höher gewesen. Nicht zuletzt, weil es ja eine nominale Größe ist. Diese Größen sind natürlich nicht kaufkraftbereinigt. Deswegen habe ich noch mal kurz nachgeschlagen, wie sich die BIP-pro-Kopf-Zahlen verhalten, wenn man eben für die Kaufkraft kontrolliert. Und Eurostat veröffentlicht das BIP pro Kopf im sogenannten PPS. Das ist der Purchasing Power Standard. Der ist scheinbar speziell von Eurostat. Die Basis dieses Index ist die EU28. Das heißt, dieser BIP pro Kopf Index für die EU28 ist 100. Es gibt ein paar Länder, die da drunter liegen, es gibt ein paar Länder, die da drüber liegen und die drei deutschsprachigen oder zumindest teilweise deutschsprachigen Länder liegen allesamt da drüber. Deutschland bei 124, Österreich bei 127 und die Schweiz bei 156. Also tatsächlich ein ganzes Stück über den anderen beiden. Den
Durchschnitt.
Genau. Ja, und 124 im Falle von Deutschland bedeutet tatsächlich, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland 24% über dem durchschnittlichen EU-Wert liegt. Ne? Weil der ist ja eben bei 100. Gut, das waren natürlich viel zu viele Zahlen, aber das Wesentliche ist ja auch eigentlich die Erklärung des Ganzen. Also das Bruttoinlandsprodukt ist ja an sich jedem ein Begriff. Aber ich weiß nicht, ob die meisten Leute es auch wirklich verstehen. Die Definition, die ich im Kopf habe, ist die folgende. Das Bruttoinlandsprodukt ist der Marktwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Zeitraum im Inland für den Endverbrauch hergestellt werden. So, und diese Definition muss man zerlegen in ihre Einzelteile. Zunächst einmal steht da was von Marktwert. Das heißt, dass die Güter, die produziert werden, zu Marktpreisen bewertet werden, weil das Bruttoinlandsprodukt ist ja eine Größe, die unzählige Güter vereint Und das ist eben nur wertmäßig möglich. Und das heißt, man muss ja die Güter, also die Mengeneinheiten müssen bewertet werden und sie werden eben zum Marktpreis.
Man möchte ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, also Äpfeleinheiten mit Birneneinheiten sozusagen, sondern man muss sie in einer gemeinsamen Einheit ausdrücken. Das ist nun mal naheliegenderweise eine Geldeinheit, weil letztendlich über die Preise ja zumindest in Geld alle Güter relativ zueinander vergleichen können.
Ja, genau. Aber Marktpreise bedeutet eben, dass die indirekten Steuern und die Subventionen da beinhaltet sind. Die, wenn man diese rausrechnen würde, dann wäre man bei Faktorpreisen. Das ist nochmal was anderes. Dann wären wir bei so Sachen wie dem Nettonationaleinkommen und so. Die sind dann zu Faktorpreisen bewertet, aber das BIP eben nicht. So, und diese Marktpreise sind natürlich nur bekannt bzw. feststellbar, wenn auch eine Transaktion stattfindet. Das heißt, bei Eigenleistungen wie zum Beispiel der Hausarbeit oder der Kindererziehung, da wird natürlich auch eine Dienstleistung erbracht oder da wird etwas produziert, wie auch immer man es nennen möchte, aber diese Dienstleistung wird ja nicht weiterverkauft. Wenn überhaupt, verkauft man die an sich selber. Also wenn ich meinen eigenen Rasen mähe, ja, dann ist das ja auch Arbeit, da ich produziere da eine Dienstleistung, aber es findet keine Transaktion statt. Wenn überhaupt, dann sieht die Transaktion so aus, dass ich die Dienstleistung des Rasenmähens an mich selber verkaufe. Aber dann macht das eben, dann spielt eben auch der Preis keine Rolle, weil ich ja sowohl Käufer als auch Verkäufer bin und somit ist der Marktwert einfach nicht ermittelbar. Ja, das heißt, im BIP enthalten sind tatsächlich nur Dinge, bei denen auch eine Transaktion stattgefunden hat. Wenn man zum Beispiel eine Haushaltshilfe beschäftigt, dann findet da eine Transaktion statt. Wenn man seine Wohnung selber sauber hält, dann findet die gleiche Arbeit statt, aber eben keine Transaktion und somit kann es dann nicht Teil des Bruttoinlandsproduktes sein. Gut, die Sache mit dem Zeitraum ist klar, üblicherweise bezieht sich das Bruttoinlandsprodukt auf ein Jahr, muss es natürlich nicht unbedingt, aber üblicherweise ist es so. So, der Marktwert, also das BIP ist der Marktwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Zeitraum im Inland und so weiter. Im Inland in Abgrenzung zu von Inländern, also es gibt einmal das Inlandsprinzip, einmal das Inländerprinzip. Das BIP folgt eben dem Inlandsprinzip. Das Bruttonationaleinkommen, das man früher als Bruttosozialprodukt bezeichnet hat, das folgt dem Inländerprinzip. Ein Inländer im Sinne dieses Begriffes orientiert sich übrigens nicht an der Staatsangehörigkeit, sondern am Hauptwohnsitz. Also ein deutscher Inländer ist hier jemand mit Hauptwohnsitz in Deutschland, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Die Differenz zwischen Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationaleinkommen ist also der Saldo aus dem, was Inländer im Ausland produzieren und dem, was Ausländer im Inland produzieren. Gut, wenn wir in der Definition weitergehen, also das BIP ist der Marktwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Zeitraum im Inland für den Endverbrauch hergestellt werden. In diesem letzten Stück stecken ja noch zwei Dinge drin. Einmal die Sache mit dem Endverbrauch und dann eine Sache, die gerne übersehen wird, und das ist das hergestellt werden. Im Bruttoinlandsprodukt sind natürlich, da ist nicht der Handel mit Gebrauchtgegenständen beinhaltet, denn das Bruttoinlandsprodukt soll ja die Produktion messen. Und wenn mit Gebrauchtgegenständen gehandelt wird, dann folgt das ja, also die Produktion hat ja zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden. Und dadurch, dass man einen Gegenstand nur weiterverkauft, findet ja keine Wertschöpfung statt. Ja,
genau. Im Grunde nur noch ein Transfer, aber eben keine Value Creation, keine Wertschöpfung im eigentlichen Wortsinne und deswegen ist das nicht mit berücksichtigt.
Genau. Genau, der letzte Aspekt der Definition ist die Sache mit dem Endverbrauch. dass nur Waren und Dienstleistungen gezählt werden, die für den Endverbrauch hergestellt werden, hat damit zu tun, dass Vorleistungen nicht doppelt gezählt werden dürfen. Mhm. Im Wert der Endprodukte steckt ja der Wert der Vorleistungen schon drin, der ist da ja schon enthalten. Mhm. Würde man also alle Produkte zählen oder bewerten und hier mit einbeziehen, dann würde man zum einen das Endprodukt mit einbeziehen und andererseits noch die Vorleistung, die in dem Endprodukt mit drin steckt. Und dann würde man diese Vorleistung doppelt zählen oder dann
weil natürlich. Weil die anderweitig sozusagen auch schon als Endprodukt im anderen Produktionsschritt gezählt wurden.
Genau. Ja, und dann würde man sie, je nachdem wie die Wertschöpfungskette aussieht, würde man dann bestimmte Vorleistungen doppelt, dreifach, vierfach und so
was
weiter
zählen. Was ja auch insofern falsch wäre, dass das Einkommen, was dahinter steht, ja nur einmal geflossen ist.
Ja. Genau. Also vielleicht machen wir mal eine kleine beispielhafte Volkswirtschaft auf. Sagen wir mal, wir beide sind die einzigen Haushalte in dieser Volkswirtschaft. Es gibt zwei Industrien. Es gibt einmal die Vorleistungsindustrie und dann gibt es die Konsumgüterindustrie oder Endprodukteindustrie, die alle Güter herstellt, die von uns beiden als Haushalten konsumiert werden, aber auch die Güter, also die Investitionsgüter für die Privatunternehmen und für die staatliche Nachfrage und auch die Exporte und so weiter. Ich arbeite in der Vorleistungsindustrie, du arbeitest in der Konsumgüterindustrie und dann gibt es meinetwegen noch einen Staat und einen Rest der Welt und so. Ne? Hm. Das ist unsere Volkswirtschaft. So, nach der Definition von eben würde jemand, der das Bruttoinlandsprodukt für diese Volkswirtschaft ermitteln möchte, also hingehen und bei mir gar nicht nachfragen, was ich produziert habe, oder bei meiner Industrie, bei der Vorleistungsindustrie gar nicht nachfragen, was produziert wurde, weil das sind ja alles Vorleistungen, die werden nicht gewertet, sondern die würden zu deiner Industrie gehen, zur Konsumgüterindustrie und alles das zählen, was du da produziert hast und das dann nach Marktpreisen bewerten und dann hätten sie das Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Na, das wäre alles. So. Man kann es auch ein bisschen anders machen, und zwar indem man die Wertschöpfung misst. Dann würde man entgegen der Definition von eben nicht nur die Güter berücksichtigen, die für den Endverbrauch sind, sondern man würde alle Güter berücksichtigen, aber eben nicht ihren kompletten Wert, sondern nur die Wertschöpfung, die am jeweiligen Punkt in der Wertschöpfungskette stattgefunden hat. Also man würde in unserer kleinen Volkswirtschaft bei der Vorleistungsindustrie nachfragen, was ich denn produziert habe. Mm. Das würde man berücksichtigen. Ja, oder genau genommen, welche Wertschöpfung bei mir stattgefunden hat. Aber ich, sagen wir mal, also ich setze keine anderen Vorleistungen ein, sondern ja, bei mir wird alles berücksichtigt. Und dann geht man zu dir und sagt, was hast du denn gemacht? Aber dann würde man gegenüber dem Fall von eben nicht den kompletten Wert der Endprodukte berücksichtigen. Einen
Beitrag abziehen.
Genau. Ne? Also man subtrahiert einfach die Vorleistung, die man ja bei mir gemessen hat, die subtrahiert man bei dir, um eben nur die Wertschöpfung zu messen, die in deiner Industrie stattgefunden hat. Und wenn man diese beiden Werte, also für die Vorleistungs- und die Konsumgüterindustrie, wenn man diese beiden Wertschöpfungs diese Größen aufaddiert, kommt man unterm Strich natürlich wieder zum gleichen Ergebnis wie vorher auch.
Ja.
Also beide Alternativen.
Das heißt, es reicht dann ja auch aus, einfach nur das Einkommen zu zählen, was mit Endprodukten verdient wurde. Produkte, die eben nicht normal als Vorleistungsgüter anderweitig eingesetzt werden, weil deren Wert eben der Wert der Vorleistungsgüter implizit mit enthalten ist.
Ja, genau. Das wäre die erste Alternative. Genau. Und beides, also man unterscheidet eigentlich zwischen drei Konzepten zur Ermittlung des BIPs. Das eine ist das Entstehungskonzept. Mhm. Das ist das, was wir jetzt eben erklärt haben, auch wenn wir zwei verschiedene Alternativen benannt haben, aber beides ist das Entstehungskonzept. Entstehung, weil es eben dort gemessen wird, wo die Produktion stattfindet und wo die Waren und Dienstleistungen entstehen. Alternativ dazu gibt es auch das Verteilungskonzept. Beim Verteilungskonzept würde man die verschiedenen Einkommen berücksichtigen. Also zum einen die Gewinne der Unternehmen oder die Gewinne der Industrien, die dann an die Haushalte fließen, sowie die Löhne, die die Haushalte verdienen, dadurch, dass sie eben ihre Arbeitskraft anbieten. In unserer kleinen Volkswirtschaft ist auch ziemlich offensichtlich, dass das zum gleichen Ergebnis führen muss, ne? Weil wenn wir von dem Fall mit der Messung der Wertschöpfung ausgehen, den ich eben erklärt hatte, dann ist das mit der Verteilungsrechnung ganz ähnlich. Wenn man die Wertschöpfung der Industrien bemisst, dann nimmt man ja den Wert der Endprodukte, zieht den Wert der Vorleistungen ab, dann hat man die Wertschöpfung. So, aber diese Wertschöpfung wird ja unter Einsatz von Produktionsfaktoren generiert. In unserem Fall jetzt nur Arbeit. Und wenn man von der Wertschöpfung noch die Kosten der Arbeit, also die Löhne und Gehälter abzieht, dann hat man den Gewinn. So, und wenn wir jetzt zur Ermittlung des Bruttoinlandsproduktes die Gewinne der Industrien nehmen und da dann aber die Löhne dazu addieren, die wir als Haushalte erhalten haben, natürlich kommt man dann zum gleichen Ergebnis wie vorher bei der Wertschöpfung, weil man, ja, im Gegensatz zu eben, ja, hat man einerseits Wertschöpfung minus Löhne gleich Gewinne plus dann nochmal die Löhne und das ist unterm Strich eben die Wertschöpfung. Das dritte Konzept ist, gut, in Audioform schwer darzustellen, dass es auch zum gleichen Ergebnis führt. Ja, an der Tafel, jetzt in der Übung an der Uni, ist es recht einfach, wenn man so ein Beispiel von einer kleinen Volkswirtschaft hat. Hier jetzt relativ schwer, also das dritte Konzept nennt sich Verwendungskonzept. Verwendung, weil die verschiedenen Komponenten, die man berücksichtigt, die verschiedenen Ausgabenarten sind. Also das Bruttoinlandsprodukt.
Und es ist ja eine Aufteilung nach Nachfragekomponenten. Wo kommt die Nachfrage her?
Ja. Genau. Also zum einen.
Ist der private Konsum? Sind es die Investitionen? Sind es die öffentlichen Ausgaben?
Genau. Und dann noch die Exporte. Wobei die ersten drei Komponenten, also die privaten Konsumausgaben der Haushalte, die Investitionen der Privatunternehmen und die staatlichen Ausgaben, die könnten ja noch Importe beinhalten, die muss man dann natürlich rausrechnen, also von dem Ganzen subtrahiert man Importe, um eben nur die Ausgaben für heimisch produzierte Waren und Dienstleistungen zu haben und dann nimmt man noch die Exporte dazu und dann hat man eben ein Maß für all das, was im Inland produziert wird. Gut, das ist gut, in der Praxis ist es, also wie ich eben sagte, das Bruttoinlandsprodukt ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff und die meisten wissen auch in etwa, was es ist, aber wie es nun mal üblicherweise so ist bei Dingen, auch wenn sie recht einfach erscheinen, wenn man sich mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, stellt man fest, dass es doch deutlich komplizierter ist, als man dachte. Zumindest geht es mir beim BIP so. In der Realität gibt es natürlich ein paar Probleme bei der Messung des BIPs. Ja, also zum Beispiel die Whisky-Produktion. Ja, also die Whisky-Produktion erstreckt sich über mehrere Jahre. Und für jedes Jahr berechnest du das Bruttoinlandsprodukt. Und eigentlich müsste die Wertschöpfung, die in jedem einzelnen Jahr stattfindet, ja Teil des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes sein. Ja. Aber irgendwann erst am Ende der Produktion wird dann die fertige Flasche Whisky verkauft und dann ist dann der Marktwert
das Einkommen.
Genau. Ja, und da müsste man, ja, eigentlich müsste man dann diesen Marktwert aufteilen auf die verschiedenen Jahre, wo die Flasche oder das Fass die meiste Zeit einfach nur rumlag.
Ja, wobei da würde ich dagegen argumentieren, dass man eben im unreifen Zustand den Whisky noch nicht hätte verkaufen können. Oder zumindest jetzt nicht zum selben Wert.
Ach so, du meinst, dass
sie sozusagen dann einfach diese Zeitphase bedarf und erst ganz am Ende, wenn der Whisky eben reif ist, wirklich ein marktgängiges Produkt entstanden ist, was dann in dem Sinne auch Wertschöpfung darstellt.
Ach so, aber ist das wirklich so? Aber es gibt doch unterschiedlich alte
Whisky. Ich bin kein Whisky-Experte, aber ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum die es jetzt so lange in den Fässern lagern.
Ach so, ja, aber ich dachte, das hätte mehr mit irgendwie Aromen zu tun und so.
Ja, ja, gut, ja, aber das eben, zumindest dann eben das Argument, dass das Produkt noch nicht vollkommen ist, wenn man es jetzt eben vorzeitig aus dem Fass nehmen würde.
Gut, aber das würde ja bedeuten, dass dann doch eine Wertschöpfung stattfindet, ne? Also du kannst es nach 5 Jahren verkaufen, aber wenn du es nochmal 5 Jahre liegen lässt.
Auch als Whisky?
Weiß ich nicht.
Wie gesagt, absolut kein Whisky-Experte. Aber
ich auch nicht.
Mein Argument wäre halt gewesen, dass wenn eben sozusagen über einen gewissen längeren, mehrjährigen Zeitraum Produktion nötig ist oder eben eine Ware einen bestimmten Zeitraum gelagert werden muss, dass eben sozusagen erst am Ende dieses Zeitraums auch wirklich das marktgängige Produkt entstanden ist und in dem Sinne eben auch Wertschöpfungspotenzial vorliegt.
Okay, nehmen wir ein anderes Beispiel. Du baust Tannenbäume an, die als Weihnachtsbäume verkauft werden. Und Weihnachtsbäume gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Größen, aber das meiste sind Nordmann-Tannen oder was auch immer. Ne? Aber du pflanzt irgendwann den Weihnachtsbaum und irgendwann ist er 1 Meter hoch. Da könntest du den verkaufen, aber du kannst ihn auch noch stehen lassen und dann später als 1,50 Meter oder 2 Meter Tannenbaum verkaufen. Ja, es ist immer noch ein Tannenbaum, aber es hat kontinuierlich über die Zeit Wertschöpfung stattgefunden.
Da würde ich sagen, das ist in dem Sinne noch keine Wertschöpfung, das ist Kapitalstock. Der Tannenbaum ist sozusagen ein Anlagegut, der im Zeitverlauf noch weiter wächst, also insofern Rendite liefert und wertvoller wird. Bei einer Aktie ist es jetzt ja auch nicht so, dass sozusagen schon der Aktienwert an sich Einkommen für dich darstellt. Erst in dem Moment, wo du die Aktie verkaufst, erzielst du daraus einen Liquiditätsgewinn.
Ja.
Und dann hast du ja erst Einkommen erworben.
Ja.
In dem Moment, wo jetzt, gut, klar, wenn du Dividendenzahlung kriegst, ist was anderes, aber jetzt allein eben an den Wert der Aktie an sich denken, an den Kurswert.
Gut, aber eine Lagerinvestition ist ja auch eine Investition und somit Teil des Bruttoinlandsproduktes, ne? Also.
Das bezieht sich ja auf fertige Waren, so wie ich es verstehe.
Ja gut, du würdest sagen, ein Tannenbaum, der noch nicht gefällt worden ist, ist auch noch keine.
Das wäre für mich jetzt keine Lagerung, Ware. Weil der Baum wird ja noch wertvoller im Zeitverlauf. Er wird ja weiter wachsen, er ist ja noch in der Erde. Das heißt, er ist in dem Sinne noch bestehendes Kapital. Während wenn du jetzt einfach nur ein Gut lagerst, ist damit ja erstmal keine Verzinsung verbunden unmittelbar. Es sei denn, du spekulierst auf steigende Preise in der Zukunft. Okay, da kann man argumentieren, das ist dann eben Aussicht auf spekulativen Gewinn. Aber an sich wäre die Lagerung dann ja selbst nicht mit Verzinsung verbunden.
Ja. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also
ähnlich.
Ich meine, in der Praxis spielt sowieso keine Rolle. Ne?
Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich denken. Ne?
Ja. Ich meine, also beim Tannenbaum-Beispiel jetzt, also ich hatte weniger an fertig gefällte Tannenbäume als Endprodukt gedacht, sondern eher als so einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo du hinfährst und dir deinen Baum selber schlägst. Ne, die gehen Weihnachten nochmal aufs Feld und stellen fest, die Hälfte steht da noch, die verkaufen wir dann nächstes Jahr. Oder wie auch immer das läuft. Ja, aber sie selber gehen gar nicht hin und fällen den und machen ihn zum Endprodukt, sondern er wird vom Kunden sozusagen zum Endprodukt gemacht.
Aber gut, da würde ich halt sagen, wenn er in dem Moment, wo er gefällt wird, wird das Kapital liquidiert, also aufgelöst und in Einkommen umgewandelt. Und das wäre dann der Prozess der Wertschöpfung.
Ja. Ja gut, also wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass es in der Praxis sowieso keine Rolle spielt, also diese Kleinigkeiten kann ich mir, also aber also streng genommen wäre es so, wenn du beispielsweise ein Fahrrad kaufst im März, weil es wieder wärmer wird, und das Fahrrad wurde aber schon im Vorjahr produziert, also sagen wir mal, du kaufst es jetzt, du hast es im März 2019 gekauft, es wurde 2018 schon produziert, dann ist dieses Fahrrad Teil des Bruttoinlandsproduktes 2018, weil es da eben schon fertig produziert worden ist und damals hat es eine Lagerinvestition dargestellt und die ist als solche Teil des Bruttoinlandsproduktes Und der Verkauf in 2019 führt dann eben nicht dazu, dass es zum BIP 2019 gerechnet wird. Allerdings ist dann natürlich erst der Marktwert.
Ich wollte gerade sagen, das ist bekannt, ja, dann eine, ne, Bewertungsfrage. Ich meine, auf der einen Seite, ja, wäre das ja eine Lager-Deinvestition in dem Moment, weil Lagerbestand aufgelöst wird.
Ja.
Aber zugleich müsste es ja dann schon zum Marktwert, also zum Verkaufspreis in 2019 gezählt werden. Weil letztendlich ist es ja dieser Preis, der dann auch wiederum zu Einkommen auf Seiten des Händlers führt.
Ja. Ja, gut. Also wenn du 2018 schon mit berücksichtigt hast bei Ermittlungen des BIPs mit einem voraussichtlichen Verkaufspreis, ja, und du es dann aber tatsächlich zu einem anderen Preis verkaufst, ja, ja, gut, dann wird es natürlich nochmal extra kompliziert. Muss es ja neu
bewertet werden.
Ja.
Dann wäre das ja im Grunde einfach eine wechselseitige Buchung, dass dann eben zum alten Preis aus Investitionen rausgebucht wird und zum neuen Preis dann nochmal in die Wertschöpfung aufgenommen wird, als verkauftes Gut.
Ja. Andererseits, ja, gut, in einer Welt mit perfekter Datenlage und perfekter Datenverfügbarkeit könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass die Bruttoinlandsprodukte für vergangene Jahre laufend abgedatet werden. Ne? Also du hast 2019 findet eine Transaktion statt, dann ist der Marktwert dieses Gutes bekannt und dann wird es erst für das Jahr, in dem es hergestellt wurde, irgendwie mit berücksichtigt und wurde ursprünglich gar nicht als Lagerinvestition mit berücksichtigt. Also weißt du, was ich meine? Also findet natürlich so nicht statt, aber wäre ja in einer komischen Welt so vorstellbar. Auf
die doppelte Rolle des BIPs, denn das ist ja zum einen klar der Marktwert der hergestellten Güter darstellen soll, aber zugleich ja dann eben auch über die Verteilungsrechnung eben das Einkommen, das aus der Produktion an Inländer, aber natürlich auch an Personen aus dem Ausland, die im Inland arbeiten, verteilt wird.
Ja. Wie ich
beide Seiten der Medaille irgendwie, die dann eben auch konsistent zueinander sein müssen.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ist nicht so leicht, wie man meinen könnte.
Nee.
Aber der Grund, warum ich mit BIP anfangen wollte, war, dass ich immer wieder mitbekomme, wie Leute sich darüber wundern oder wie Leute für sich feststellen, dass das BIP ja kein guter Indikator für den Wohlstand einer Volkswirtschaft ist.
Mhm.
Ja, es wird immer so, ja, als ein Indikator genommen, zumindest von Laien oder Nicht-Ökonomen, aber auch von Ökonomen. Nur wenn man weiß, was es ist, ist vollkommen offensichtlich, dass es kein gutes Maß ist für den Wohlstand einer Volkswirtschaft, sondern wirklich nur ein Maß für die Produktion von Waren und Dienstleistungen, weil einfach verdammt viele Dinge noch nicht beinhaltet sind. Und das ist aber auch eine der Sachen in meinem ersten Semester, als ich Einführungen in die VWL besucht habe. Das ist die eine Sache, wo ich mich noch sehr gut dran erinnere. Da wurde natürlich auch erklärt, was das Bruttoinlandsprodukt ist und da wurde auch ausführlich erläutert, dass es noch viele weitere Dinge gibt, die einen Einfluss aufs Wohlergehen haben. Ne? Also sind so viele Sachen, dass der Sozialstaat, das Gesundheitswesen, Bildungswesen, so Sachen wie Klima bzw. Umwelt, ja, und Natur. Ja, externe
Effekte, die natürlich dann über eine Marktbewertung nicht wieder gespiegelt werden.
Genau. Ja, aber auch nicht ökonomische Sachen natürlich, ne? Politische Stabilität und Demokratie und Rechtsstaat und Frieden und so. Ja, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Diskriminierung, etc. pp. Gut, wenn du die Dinge alle unter einen Hut bringen willst und in einer Größe ausdrücken willst, dann wird es natürlich kompliziert, aber dennoch gibt's derartige Versuche. Zum Beispiel gibt's ja den HDI, den Human Development Index, der genau das anstrebt. Da steckt das BIP sicherlich auch mit drin, aber eben nicht nur das, sondern noch viele weitere Dinge. Und den könnten wir uns an anderer Stelle nochmal anschauen, aber habe ich jetzt hierfür natürlich nicht gemacht.
Ja, ja. Nee, das sollten wir wirklich noch machen, ja.
Ich glaube, es gab auch mal irgendwie eine Initiative vom, war es sogar das DIW oder so, irgendeinen neuen Index zu entwickeln, weil das BIP ja nicht ausreicht als Wohlstandsmaß. Da hatte ich mich damals ein bisschen gewundert, weil ich dachte, na, die wissen doch eigentlich, dass das BIP halt nur das BIP ist. Und es gibt ja noch viele andere Maße. Und das BIP als solches hat ja auch durchaus seine Berechtigung. Man darf es halt nur nicht überbewerten. Und naja, also Ökonomen müsste das ja eigentlich klar sein, nur mir fällt halt immer wieder auf, dass Nicht-Ökonomen meinen, dass es zumindest ein guter Proxy ist fürs Wohlergehen. Ja, und dann irgendwann für sich feststellen und das dann vielleicht auch artikulieren, dass es das doch gar nicht ist. Gut, wie dem auch sei, mehr habe ich da nicht zu sagen. Das tut mir leid, wir haben ein bisschen überzogen. Ich dachte, in 10 Minuten kommen wir locker hin. Schon 20 nach.
Ja, alles gut.
Aber wegen mir können wir hier auch Schluss machen.
Ja, genau.
Gut, alles klar, dann tun wir das. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.